Scheiße. Max, wir müssen reden. Eine Flasche Wein aufmachen ist auch gar nicht so einfach.
Ach so, warte mal ganz kurz. Hörst du das?
Ja.
Okay, gut.
Ja.
Da bin ich über das richtige Headset dran. Weil vorletzte Mal, also als wir das letzte Mal WMR hatten, habe ich die ganze Zeit offensichtlich über ein, also das war zumindest Ralf Stockmanns Theorie, dass ich die ganze Zeit übers Mac-Mikro aufgenommen hatte. Das letzte Mal, jetzt habe ich am Wochenende mal wieder Nerds FM gemacht mit Rob, hat er die ganze Zeit versehentlich übers Mac-Mikro aufgenommen. Das ist die Scheiße an diesen neuen guten Mac-Mikros, dass man das wirklich ewig nicht merkt, ob die...
Okay. Ja, ich meinte ja, dass du ein bisschen, genau. Bisschen weniger, ja...
Bisschen viel Raum hattest du gesagt, ja, irgendwie sowas. Genau. Ist es jetzt besser?
Ja, ich glaube schon. Ich habe jetzt natürlich nicht mehr im Kopf, wie das jetzt genau war und so, aber... Aber ich schon, das hört sich gut an. Warum benutzt du jetzt keine, nicht mehr die guten alten
Biodynamics? Weil die auseinandergefallen sind nach und nach. Also da ist hier oben, wo das auf dem Kopf aufliegt, an diesem Bügel, da hat sich das dann alles so gelöst und das eine Kabel hatte schon seit Ewigkeiten Wackelkontakt und der Popschutz war total zerfallen und sowas. Und die riechen immer noch nach Bucana Street, also nach der Wohnung in Kalifornien, in der wir gewohnt haben. Die hat immer so ein bisschen muffig gerochen. Das roch immer noch danach. Ich verbinde Positives mit dem Geruch, aber es hat trotzdem so ein bisschen. Und irgendwie hatte ich überlegt, ob ich jetzt nochmal ein bisschen Geld in die Hand nehme, um das Ganze quasi wieder auf den Stand zu bringen, um die wieder gut zu machen, heile zu machen. Und dann habe ich aber gedacht, naja, vielleicht kriege ich es auch billig. Also, und dann habe ich mal Ralf gefragt, was ist jetzt State of the Art, was nimmt man denn jetzt so? Und ob es denn irgendwas gibt, was man für halbwegs brauchbares Geld machen kann. Und jetzt habe ich hier so ein ganz billiges Mikro, kostet 30 Euro. Der Kopfhörer kostet irgendwie, der hat 40 gekostet. Und damit kann ich das jetzt auch alles machen und eigentlich nicht. Also vielleicht ist es ein bisschen schlechter, aber genau. Ist halt eine schöne Kombi. Und
liebe die nehme Leute, ich jetzt auf meine Zoom-Codes. Gebt mal Feedback, wie da die Soundqualität ist. Hatten wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon gesagt, oder was? Nee, ne?
Das letzte Mal war ja dann wahrscheinlich übers ja, aber Feedback ist mal gut.
Feedback für Audio, das wäre ganz gut. Auch weil ich habe ja auch mein gesamtes Setup einmal erneuert. Ich habe jetzt dieses M1 MacBook und da habe ich jetzt ein H6 Zoom dran.
Hosa!
Und bin aber noch weiterhin auf den Biodynamics, die man hier sieht. Und wir müssen dazu sagen, das ist jetzt auch so eine Weltpremiere. Nein, nicht eine Weltpremiere. Wir haben ja schon mal.
Ich weiß gar nicht, ob wir das mit Video nachher reinstellen, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, wie man das mit Video reinstellen soll. Also gib jetzt mal nicht so an.
Du könntest doch auch auf YouTube packen, oder?
Ja, dann müssen wir aus den zwei Videos, die wir haben, müssen wir dann erstmal irgendwie eins zusammenschneiden und uns was überlegen.
Ach so, ich dachte, das könnte der Dienst auch irgendwie.
Ich weiß nicht, ob der das kann. Also ich habe das bei mit Rob habe ich das schon mal ausprobiert die ganze Zeit und dann kamen am Ende zwei Videofiles bei raus.
Ja, das ist dann ja nicht der Sinn der Sache. Ne? Also man benutzt ja Zencaster, damit er einem hinterher so ein...
Keine Ahnung, ob die dafür irgendeine Profifunktion haben.
Aber stimmt, ich meine, er haut ja auch zwei MP3s raus. Dann kannst du...
Eben. Ja, man kann die ja auch zusammenrechnen lassen, dann kann man direkt hosten und sowas, aber haben wir halt nicht. Ich finde das ja ganz schön. Ich meine, dann kann man ja irgendwie mit irgendeiner Videoschnittsoftware kann man die ja vielleicht dann nebeneinander stellen oder sowas oder kann dann halt... Ich weiß nicht, irgendwelche Experten werden da bestimmt irgendwie uns sagen können, was man damit machen kann.
Ich habe mich jedenfalls
gibt's iMovie
schön
noch
gemacht.
Hm? Ach, das Nein. ist schön. Dein Fuß ragt voll ins Bild rein. Dein Fuß ist gerade schärfer als dein Gesicht.
Ja, ich habe es mir gemütlich gemacht, habe mich so hinten auf mein Sofa dachte mir, ich lasse das so in der Totalen einmal, meine gesamte Fleetsigkeit einmal in diesem Podcast.
du bist jetzt... Du fläzt jetzt, du hast es dir verdient zu fläzen, Herr Doktor, ne?
Ja. Wobei, ich bin immer noch am Arbeiten. Also, die Hörer wissen das ja wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt am Montag meine Verteidigung gehabt für meinen Doktor. Und ja, es ist alles gut gelaufen. Und also noch darf ich mich nicht Doktor nennen. Ich habe zwar jetzt sozusagen formal alles fertig, aber im Endeffekt muss jetzt noch einmal die Veröffentlichung kommen. Das gehört noch so zum Formalen, ne? Und da bin ich ja noch dabei, so ein paar Änderungen vorzunehmen an der Doktorarbeit, also beziehungsweise an dem Buch, das dann hier rauskommt.
Ach, das Buch ist deine Doktorarbeit?
Das Buch ist meine Doktorarbeit, ja.
Ah,
das ist diese
zwei Fliegen mit einer Klappe.
Das ist der Doppelschlag. Ja. Man soll ja so eine Pandemie nicht doppelt ungenutzt lassen.
Wow, okay, sehr gut, sehr gut. Willst du eine Note sagen?
Ja, es ist nichts Spektakuläres, halt Magna Cum Laude. Das ist
schon ziemlich spektakulär, oder?
Ja, das ist halt 1-0. Aber im Endeffekt, ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der Doktor gemacht hat, der schlechter war als Magna Cum Laude. Ich persönlich kenne nicht. Also mir wurde erzählt, es gibt es das durchaus, ja. Es gibt Leute, die nur Cum Laude kriegen oder sogar drunter. Das gibt es durchaus. Ich persönlich kenne niemanden, der unter Magna Cum Laude bekommen hat. Es gibt noch eine Nummer drüber, das ist dann Summa Cum Laude.
Ah, okay.
Das ist dann sozusagen 1 plus mit Auszeichnung und Sternchen und so, ja.
Ist das so ein bisschen wie bei den Kühlschrank-Stromverbrauchsratings, wo dann A schon total scheiße ist und man eigentlich AAA plus braucht?
Nee, also es ist schon, also Magna Cum Laude ist schon eine gute Note, ne? Also es gibt nichts auszusetzen an Magna Cum Laude. Wenn du Magna Cum Laude hast, dann hast du eine gute Leistung gemacht und bist überall anerkannt, ja, irgendwie, und kannst damit in die wissenschaftliche Karriere, nichts steht dir bei. Aber in, sag ich mal, Ausnahmefällen, und Universitäten versuchen tatsächlich, das auch selten zu halten, ja, einigermaßen selten zu halten, dass sie dann auch ein Summa Cum Laude vergeben.
Okay.
Keine Ahnung. Aber ich sag mal so, ich bin zufrieden mit meiner Note. Genau. Das habe ich jetzt hinter mich gebracht. Ich muss aber eben, ich bin noch an der Buchfassung, also das soll dann ja auch sozusagen für den Publikumsmarkt funktionieren, ne? Also es ist für eine Diss auch schon relativ zugänglich geschrieben von Anfang an, weil ich natürlich diese Buchpublikation auch mit geplant habe. Sie liest sich jetzt nicht wie eine typische Diss, schon von Anfang an nicht, aber ich versuche jetzt noch mehr auf den Buchmarkt hin zu optimieren. So, das ist so ein bisschen, woran ich jetzt gerade arbeite.
Machst Pferde aufs Cover, was wie optimiert man auf den Buchmarkt hin?
Ja, also vor allem kürzen. Also ich sag mal so, mein Verlag ist nicht so ganz begeistert damit, dass das Buch, was ich jetzt sozusagen als Doktorarbeit geschrieben habe, sind 500 Seiten. Also wären jetzt als Buch 500 Seiten und die wollen definitiv gerne noch ein bisschen drunter kommen. Und ich versuche mein Bestes, da irgendwie Kürzungspotenzial zu finden. Es gibt aber auch ein bisschen so ein Add-on. Ich versuche in der Buchfassung, also falls ihr das noch nicht verstanden habt, es geht eigentlich um die Macht der Plattform. Das ist das Thema der Doktorarbeit. Und
das hast du noch nicht erwähnt.
Das habe ich noch nicht erwähnt. Ich glaube, ich habe es schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Ja, und also die Macht der Plattform, und ich versuche in der Buchfassung dann am Ende noch Lösungswege oder wie gehen wir damit um? Ne? Also die Überschrift ist, was tun? Wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um? Da will ich noch ein bisschen so Ratschläge, Möglichkeiten an die Hand geben, was man jetzt tun kann.
Okay.
Aber ich werde das bestimmt noch ein bisschen pluggen, wenn dann die Veröffentlichung ansteht. Das wird dann wahrscheinlich irgendwann im Mai sein. Und im Vorfeld werde ich das hier bestimmt noch ein paar Mal pluggen.
Auf jeden Fall. Davon.
Und dann kann man auch mal inhaltlich noch ein bisschen tiefer reinsteigen.
Ich habe kein Buch geschrieben. Ich habe keine Doktorarbeit geschrieben. Pandemie komplett ungenutzt.
Ja, du hast halt ein Kind erzogen.
Ja, erzogen ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, also.
Verzogen.
Verzogen, genau. Nee, ja, das, ja, ja, das stimmt schon. Die sind, diese Woche sind die weg, sind mal zu Dianas Mutter gefahren, weil die Inzidenz gerade niedrig war. Also ich glaube, zum niedrigsten Zeitpunkt der Inzidenz tatsächlich.
In Anführungsstrichen niedrig, ja.
Ja,
nein. Also jedenfalls kurz bevor sie nochmal hochgeht.
Genau, niedriger als vorher und vermutlich auch zu befürchten.
Ja, wir sind im Tal. Ne, also ein ziemlich hohes Tal, aber ja.
Immer noch auf 2000 Meter, aber im Tal. Ach ja, das ist ein großer Spaß. Genau, und darum bin ich jetzt hier für eine Woche, habe ich sturmfrei. Habe das schöne Wetter genossen. Gestern Eis gegessen bei Hokey Pokey. Hier gibt es ja diesen Eisladen nicht allzu weit weg von hier. Hokey Pokey heißt der. Da hat mir neulich jemand, der ist in irgendeinem portugiesischen Reiseführer steht der oder argentinischen Reiseführer steht der drin als bestes Eis Europas. Und ich musste gestern auch 20 Minuten anstehen, bevor ich dann mein Eis bekommen habe und sowas. Also die sind echt, der brennt, der Laden. Aber haben auch sehr, sehr leckeres Eis. Okay. Und es ist genau der Weg hinzulaufen, dass man sich danach, ach, da habe ich mir auch ein Eis verdient.
So eine. Ja, ich habe jetzt tatsächlich das Wetter wenig genutzt, weil ich halt tatsächlich einfach noch mitten im Arbeitsprozess bin.
Ja, ach, arbeiten muss ich auch.
Und morgen soll es ja wieder scheiße werden, das Wetter.
Was?
Oh nein. Ja, habe ich gehört. Ab morgen soll wieder doof sein. War jetzt ein kurzer Frühlingsanfang, ne? Aber echt abgefahren. Also so, das gab's ja auch noch nicht. Das habe ich jetzt gehört. Innerhalb von einer Woche um über 40 Grad Temperaturveränderung, Temperaturanstieg, das hat es noch nicht gegeben seit den Wetteraufzeichnungen in Deutschland.
Das war echt irre. Ich war, also das vorletzte Wochenende waren wir Schlittschuhlaufen und jetzt am letzten Wochenende war quasi Frühling.
T-Shirt-Wetter, ja.
Naja, so. T-Shirt-Wetter vielleicht nicht, aber.
Doch, also so ich war heute draußen. Und ja. ich hatte zwar so eine Strickjacke an, ne, aber so ein Hoodie, so ein Zipper-Hoodie. Mhm. Aber den hatte ich offen, also so T-Shirt, ne? Und ja. Ich hätte den auch ausziehen können, das wäre kein Problem gewesen.
Okay.
Also es war, ich glaube auch so 17, 18 Grad, da kann man schon mal ein T-Shirt rumlaufen, das geht schon.
Ja.
Unglaublich, ne? Und ich weiß noch, irgendwie vor etwas über einer Woche war ich auf dem Tempelhofer Feld voll eingepackt in mehreren Schichten und dicker Winterjacke und hab da noch gefroren. Und das war und der eisige Wind mit minus 15 Grad oder wie mit minus 20 Grad oder so ist mir um die... Das ist unglaublich eigentlich, das ist echt heftig.
Ich habe beim Schlittschuhlaufen, habe ich mich voll hingepackt und mir tut immer noch das Knie weh. Ich okay. Werd alt. Kannst du dich noch daran erinnern, als man als Kind so dachte, so, ja, die Oma ist hingefallen, jetzt machen wir nicht so einen Aufstand hier, das ist jetzt auch nicht so in der Welt. Und jetzt langsam kommt man selber in das Alter, wo man drei Wochen später noch von erzählt, dass man mal hingefallen ist.
Ich bin auch einmal hingefallen beim Joggen und das tut mir immer noch weh, als ich so unten an der Hüfte, hinten am Hintern.
Es war übrigens, habe ich mich auf Twitter ja sehr drüber aufgeregt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, als wir waren da am Weißen See, das ist in Berlin so ein besserer Teich, sage ich jetzt mal, also er ist nicht
Tümpel.
Groß, Tümpel ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, das ist der Stadtbezirk oder die Gegend heißt da drum, heißt auch Weißen See und dann ist das halt in so einem Park und da ist so ein kleiner See und da gibt es eine Badestelle und so und da sind wir hingegangen zum Schlittschuhlaufen, weil ich hatte so ein bisschen, naja, ich will nicht auf einem fließenden Gewässer und sowas und das erschien mir relativ machbar. Und dann sind wir da hingekommen und massenhaft Leute waren auf dem See und so und dann sind wir vorsichtig so draufgegangen, sah aber auch alles gut aus und dann stand die Polizei die ganze Zeit, so Wasserschutzpolizei und Polizei standen am Rand und haben so das Ganze beobachtet und haben so ein bisschen, ich dachte, ach, ist ja schön, dass die hier sich daneben stellen, ein bisschen aufpassen, dass alles sicher bleibt und so. Auch ist ja eigentlich ganz cool. Total entspannte Stimmung. Plötzlich kommt ein Hubschrauber.
Ach so, das stimmt. Das habe ich hier auf Twitter gesehen oder so.
Unfassbar. Und fliegt so eine Runde über dem See auf ziemlicher Niedrigkeit und stellt sich dann mittendrin hin. Ich weiß nicht, Höhe so 10, 15 Meter. und fängt an, irgendwelche Lautsprecherdurchsagen zu machen. So, verlassen Sie die Eisfläche. Sie müssen jetzt auf der Stelle die Eisfläche verlassen. Und so. Und die Leute sind natürlich, also es hat unfassbar viel Schnee aufgewirbelt. Und die Leute haben probiert, alles irgendwie ihre Sachen zusammenzusetzen. Also ich war schon eine etwas chaotischere Situation, sage ich jetzt mal. Und dann haben die tatsächlich noch angefangen, sind die da, ich weiß nicht wie lange, da rumgeflogen und haben dann noch angefangen, einzelne Leute zu stellen quasi, die nicht schnell genug weg waren, haben sich dann quasi mit dem Hubschrauber so vor die gestellt und so, Sie da, auf die ich jetzt gucke, machen Sie hinne, so runter vom Eis. Und wo ich dann, ich habe dann noch eine Beschwerdemail tatsächlich an die Polizei geschrieben und hier gefragt, was das soll, weil ich finde, also das war so ein martialischer Auftritt. Und halt insbesondere, weil vorher so total entspannte Stimmung war und die Polizei, wie gesagt, auch die ganze Zeit, während wir da waren, mindestens eine Stunde, ich weiß nicht, wie lange da rumstanden, schon ohne irgendwelche Bedenken daneben standen und keinerlei Anlass sahen, irgendwie einzugreifen. Und plötzlich kommt da dieser scheiß Hubschrauber an und fegt die Leute auseinander. Und ja, naja.
Da fügen sich halt mal wieder ein paar Leute ziemlich geil bei.
Ja, ja, die Polizisten, die dann am Rand standen, die haben dann auch alle ihre Handys rausgeholt und haben das gefilmt und waren offensichtlich ganz stolz drauf. Und also, so, und das finde ich echt hart, weil das ist nicht Aufgabe der Polizei, sich irgendwie geil bei irgendwas zu fühlen, sondern es ist Aufgabe der Polizei, für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Und ich bezweifle, dass das irgendwas nennenswert zur Sicherheit beigetragen hätte, was man nicht auch mit einem Megafon vom Rand aus hätte machen können. Oder meinetwegen, dem man vielleicht sogar mal bürgernäher demonstriert und auf die Leute zugeht und ihnen einfach sagt, hey, kommt mal runter vom Eis.
Ich erinnere mich an Stirb langsam eins, wo da die beiden FBI-Agents am Nakatomi-Plaza dann mit den Hubschraubern sie sagen, jetzt jagen wir die Terroristen mit den Hubschraubern und dann fühlen sich total geil, wenn sie dann mit den Hubschraubern da am Nakatomi-Plaza rumdingsen und sagen, geil, ist ja wie Vietnam und so.
Ja, 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 so ein bisschen was hat das davon. Ach, Mann. Ja. Ja, irgendwie merkwürdig alles, so dieses Ganze, so wie die sich da gerade so ein bisschen aufführen. Das war auch an dem Tag, da waren noch irgendwelche Nazi-Demos in Berlin und sowas, das war schon alles irgendwie ein bisschen merkwürdig.
Dann wundert mich das aber schon so ein bisschen, warum die Polizisten Zeit hatten, weil
die sind halt, also ich meine,
die sieht man immer nicht gleichzeitig, Nazis und Polizisten, das ist ja immer
okay. Keine Ahnung, was du damit implizierst. Ja, die sind halt mit ihrem Hubschrauber sind die halt von See zu See geflogen und die sind natürlich auch am Mögelsee, der deutlich größer ist, sind sie auch vorbeigeflogen, aber den See hätten sie einfach sich entspannt mal sparen können und sich Megafon an den Rand stellen, das hätte trotzdem noch jeder verstanden. Und es wäre auch okay gewesen.
Ich war ja auf dem Landwehrkanal spazieren. Das war mein erstes Mal tatsächlich, dass der Landwehrkanal so komplett durchgefroren ist, dass man da einmal drüber latschen konnte.
Das sah sehr, sehr cool aus, die Bilder, die ich davon gesehen habe.
Das war auch echt witzig. Das war auch witzig, aber es war auch so ein bisschen scary, weil ständig war so ein Knacken und wenn man so laut rumgelaufen ist und dann dachte ich mir, aber im Endeffekt waren auch alle sonst so ruhig und dann ist auch nichts was passiert und so, also es war irgendwie schon okay, aber ja, fand ich interessant.
Aber das Knacken ist normal, bis zu einem gewissen Grad ist das tatsächlich normal.
Wahrscheinlich,
aber irgendwie. Ich weiß natürlich nicht, kann sein, dass es gefährliches Knacken gibt und harmloses Knacken gibt. Ja,
man,
ja.
Man kriegt trotzdem immer einen Schreck. Ist ja, egal.
Ich kenne das. Also ich habe selbst Eis, was einen Meter dick war, knacken gehört. Also das war schon.
Ja, ich meine, das ist natürlich, das sind auch Kräfte, die da aufeinander, sag ich mal, halt eben aufeinander dingsen und das natürlich knackt das halt ständig. Ja, genau. Aber kommen wir doch zum eigentlichen Thema. Wir sind jetzt gerade.
Das ist das eigentliche Thema.
Das eigentliche Thema ist, also Wir haben jetzt überhaupt nichts vorbereitet, aber standardmäßig natürlich erstmal Corona, ne? Also wir sind jetzt auf dem Weg in die dritte Welle, haben wir ja schon mehr oder weniger angedeutet. Und im Endeffekt haben wir es auch eigentlich so angekündigt.
Wie viele Wellen schaffen wir noch?
Das war ja eigentlich, das war so klar. Also, was mich so frustriert mal wieder, das hat man auch, glaube ich, so, dass es einfach klar war. Also dass das war so vorhergesehen, das haben Wissenschaftler so modelliert, ja. Das haben die seit 2 Wochen reden wir davon. Ja? Dass es genau so kommt, ja, wie es jetzt kommt. So. Wir haben gesagt, so ja, wir hätten.
Und alle sind überrascht.
Ja, und ich frag mich halt, sag mal, entweder bin ich total schlau, aber ich halte mich nicht für, also ich meine, ich bin kein Virologe, ich bin kein Epidemiologe. Ich lese nur die fucking
Niemand
News.
Niemand hält
mich
für schlau, Kolja. Ja.
Ich lese nur die fucking News. Ich höre nur Wissenschaftlern zu. Mehr mache ich nicht, ja. Und aber anscheinend reicht das, dass ich ungefähr 100-mal besser für informiert bin als jeder fucking Politiker. So, ja. Und das macht mich einfach fertig. Das macht mich einfach total fertig. Ich habe heute getwittert, kann mal jemand dieses Land regieren, ja? Also, sorry. Hallo, ist da jemand? Kann da mal jemand was tun?
Es sind schon einige Sachen, die schon echt grenzwertig sind. Das muss man
alles. Es ist wirklich, es geht alles drunter und rüber. Die Impfungen, das mit den Schnelltests, alles. Von der Maskenbeschaffung, alles ist komplett vergurkt. Wir machen alles schlimmer. Es ist unglaublich.
Wir mussten heute, Kolja wird jetzt voraussichtlich auch wenigstens ein bisschen in Notbetreuung gehen, weil er ist jetzt, der kommt ja im Herbst in die Schule. In der Schule wird das dann garantiert auch so sein, dass dann wieder alle total überrascht sind, dass ja im Herbst noch Corona da ist. Und darum gibt es halt eine Ausnahme, dass Kinder, die zur Schule kommen, die dürfen werden ein bisschen bevorzugt behandelt sozusagen, damit die noch soziale Kontakte haben und dann nicht so die ganze Zeit alleine rumhängen. Das fühlt sich auch an, ich habe das Formular vorhin ausgefüllt, das fühlt sich so ein bisschen an wie im Mittelalter, dass da auch niemand eine Webseite für eingerichtet hat. Da musst du irgendein Formular ausfüllen, das musst du dann unterschreiben, habe ich dann ein Preview eingefügt und habe dann das PDF wieder zurückgeschickt. Und das ist halt alles so noch für den, das ist halt, wir haben es doch digitalisiert, das ist doch ein PDF, was man sich runterladen kann und dann ausdrucken und dann zufaxen. Also das ist so, oder dann wieder einscannen und dann kann man es ins Mailprogramm packen und dann ist doch alles total digital. Was wollt ihr denn? Weil es offensichtlich niemanden gibt, der dann mal eben eine Webseite zusammenklickern kann mit so einem dummen Formular drauf. Und ich finde wirklich, also so dieses ganze, dass es keine Tests gibt, dass überhaupt dieses, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben und sowas, das ist ja alles so furchtbar deprimierend. Und es ist so vorhersehbar und ich glaube, die Politik, die trifft einfach andere Entscheidungen. Ich bezweifle ein bisschen, dass ich meine, natürlich gibt es Politiker, die klar dumm sind und weil ich glaube, du musst, um erfolgreich zu sein in der Politik, musst du nicht sonderlich intelligent sein. Du musst halt ein Gespür dafür haben, was die Menschen hören wollen und das musst du halt dann sagen. Und aber ich glaube, es gibt auch einige schlaue Politiker, die sagen, also ich finde das ja zum Beispiel, ich wollte jetzt nicht hier mit die AfD mit im Zusammenhang mit schlauen Politikern sagen, aber die AfD zum Beispiel hat sich ja ganz klar, die haben am Anfang, haben die halt, als das ganze Corona-Zeug damals losging, haben die halt sehr stark so, die Bundesregierung lässt uns mit Corona im Stich. Und dann haben sie irgendwann mitgekriegt, dass das keine zielführende Strategie ist, um damit Wählerstimmen zu gewinnen. Und dann haben sie halt gesagt, Corona gibt's ja alles gar nicht, alles total übertrieben. Und ich glaube, das ist halt viele Politiker, du kannst halt mit einfach Öffnungsforderungen offensichtlich Stimmen gewinnen. Und oder zumindest glauben sie, dass du damit Stimmen gewinnen kannst. Wohingegen, wenn nachher irgendwelche Leute tot sind und dann kannst du halt sagen, das ist ja traurig. Und dir wird niemand, also ich meine, es gehört ja auch schon einiges dazu, für den politischen Gegner dann zu sagen, wegen dem sind viele Leute gestorben oder wegen der.
Ja. Und da sind die nämlich auch echt vorsichtig, weil die natürlich wissen, dass sobald sie selber in politischer Verantwortung sind, dass man ihnen natürlich auch jegliche Toten andichten kann. Ne? Und das ist natürlich auch heikel. Also
eben.
Das ist auch heikel. Aber im Endeffekt kann man in diesem Fall, finde ich, schon sagen, dass dort wissentlich fahrlässig gehandelt wird. Also, ich sag mal so, bei der ersten Welle, ja, wir wussten alle nicht, was da kommt. Wir hatten alle keine Ahnung, wie dieses Virus ist, wie eine Pandemie überhaupt funktioniert, was man da tun muss und so weiter und so fort. Interessanterweise hat genau das uns gerettet, ja, weil diese Unwissenheit halt einfach dazu geführt hat, dass die Politik einfach den Panikbutton gedrückt hat und der Panikbutton hat wahnsinnig geholfen, ne? Also der einfache pauschale Lockdown, der dann halt sehr schnell, also in Deutschland sehr schnell und früh kam, der dann halt wirklich richtig gut die Inzidenz gestoppt hat und wo wir dann darauf einen entspannten Sommer hatten, ne? Und die zweite Welle, die war halt einfach Blödheit. Also das war so richtig Dummheit. Es war im Sinne von, man hat die falschen Lehren aus der ersten Welle gezogen. Man hat geglaubt, weil es so einfach ging, hat man das Ding im Griff, ja, und hat nicht verstanden, dass es nur deswegen so einfach war, weil wir so früh und so entschlossen gehandelt haben. Und deswegen hat man es verpasst, bei der zweiten Welle früh und entschlossen zu handeln, weil man da, also ich weiß noch, wo Jens Spahn kurz nach der ersten Welle sagte so, da haben wir überreagiert, ne, irgendwie. Und jedenfalls, also diese falsche Lehre wurde da gezogen und das war halt reine Dummheit. Das war wirklich einfach Blödheit. Man hat den falschen Leuten zugehört, man hat die falschen Schlüsse gezogen und so weiter und so fort. Jetzt die dritte Welle. Es ist weder Überraschung noch Blödheit. Es ist volles Wissen. Es gibt keinen Zweifel. Es gibt auch keinen Wissenschaftler, der noch irgendwas anderes behauptet oder so. Wir wissen, diese Mutation hat eine bestimmte, natürlich gibt es immer noch Idioten, die irgendwelche anderen Sachen sagen, aber es ist absolut mittlerweile wissenschaftlicher Konsens über die Mutanten, ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit. Wir haben es an Beispielen gesehen, wir haben es in England gesehen, wir haben es in Dänemark gesehen, wir haben es in Portugal gesehen, wir haben es in Irland gesehen, überall das gleiche Muster und es ist absoluter Wahnsinn zu glauben, dass das in Deutschland irgendwie anders laufen würde, ja, und trotzdem hat man nicht reagiert, also man hat absolut dieses Mal komplett sehenden Auges rennen wir jetzt in die dritte Welle und das ist wirklich, sorry, das ist wirklich grob fahrlässig. Das ist, ich finde, das ist kriminell. Es ist wirklich kriminell. Weil es gibt keine Ausrede mehr. Es gibt keine Ausrede mehr. Es ist nicht, du kannst dich auf nichts mehr berufen. Das hier ist wirklich fahrlässiger Massenmord. Ich meine, was jetzt momentan, ich glaube, das ist ein Narrativ, ich glaube, das hat sich noch nicht komplett durchgesetzt, aber einige der Länderchefs, ne, Volker Bouffier jetzt genau, jetzt mal konkret Ministerpräsident von, was war, von was ist der nochmal, ist egal.
Saarland
oder so, ja, keine Ahnung, jedenfalls, der hat jetzt schon die Losung ausgegeben, wir lassen uns nicht mehr auf die Inzidenzen gucken, ja. Die Risikogruppen sind ja sowieso schon zu einem Großteil geimpft. So, das ist jetzt das Narrativ. Und jetzt wollen die halt tatsächlich auf Teufel komm raus Lockerungen durchziehen. Trotz steigender Werte. Obwohl die Inzidenz mit dem aktuellen Lockdown steigt, wollen sie trotzdem noch öffnen. Genau. Und begründen das mit, ja, wir haben jetzt ja sowieso schon einige der. Also ich meine, wir sind ja noch nicht mal durch mit den über 80-Jährigen, ja? Wir sind ja, ja. Noch nicht mal damit durch. Ich weiß nicht, ob wir damit überhaupt schon halb durch sind, ja? Und ob wir irgendwie bis Ende März das überhaupt hinkriegen. Und trotzdem rennen wir jetzt tatsächlich sehenden Auges in die dritte Welle und machen dabei auch noch auf. Und Drosten hat das ja schon mehrfach schon dieses Szenario an die Wand gemalt, ja, dass wir dann halt weil er das halt politisch hat kommen sehen, ja, ja, dass klar. Wir dann halt Inzidenzen von, also beziehungsweise Neuinfektionen von über 100.000 haben.
Genau, und dann wird das halt dazu führen, dass halt die von den Leuten, also ich meine, es ist ja nicht so, als ob
dann keine Intensivstationen also mit Leuten voll von dir und mir, so von
genau,
Leuten wie du und ich.
Genau, naja, erstmal wahrscheinlich mit den 70-Jährigen oder mit den
und,
Leuten
und den,
in so
einem Alter. Den 60-Jährigen und den 50-Jährigen, genau. aber auch von ja, unserer, ja. Aber auch unsere
Kohorte. Genau.
Da wird es einige
jetzt,
geben, Tausende
jetzt
in unserer Dings. Und die Inzidenz wird so hoch sein, dass wir uns kaum noch mehr dagegen schützen können.
Genau, das ist ja auch das Ziel. Das ist ja, also es ist ja, also ja, man will nicht auf die Inzidenzen gucken, dann ist natürlich die Frage, worauf guckt man dann? Und dann guckt man darauf, wann ist das Gesundheitssystem überlastet.
Und die Politiker, das sage ich dir auch gleich, die werden bis zu dem Zeitpunkt alle geimpft sein. Wir nicht.
Das ist so krass, oder? Also das Streeck hat sich hat impfen lassen. Oh ja, ich wusste ja noch gar nicht, dass ich dran bin. No fucking way hast du zufälligerweise einen Anruf gekriegt und ach, ich bin schon dran. Na gut, dann komme ich wohl mal.
Na ja, gut, er ist Arzt und damit gehört er, glaube ich, schon zu den ersten Gruppen oder so.
Go fuck yourself. Der hat keine Sekunde, glaube ich, das. Der hat sich vorgedrängelt. Ja. Das, ich meine, so viele Politiker, wie sich gerade und höre, das ist doch als jemand, der irgendwie in der Verwaltung ist den ganzen Tag über und halt nicht irgendwie mit tatsächlich in einer, also ich meine, meinetwegen, wenn vielleicht hat er hin und wieder mal mit Leuten zu tun, dann soll er, ich halte das jetzt auch kein großes Problem, aber das Mister, wir müssen mit der Pandemie leben lernen, jetzt genau. Erzählt.
Müsst jetzt mit der Pandemie leben lernen.
Weil ich bin geimpft worden.
Ich bin geimpft.
Aufgrund meiner Privilegien.
Viel Spaß mit der Infektion. Also ich finde es mittlerweile wirklich kriminell. Ich finde es richtig kriminell.
Ja, das ist den Satz, den ich noch zu Ende sagen wollte, ist halt, wenn wir nicht mehr auf die Inzidenz achten, worauf achten wir dann? Das ist ja die Frage. Das muss ja
die Krankenhausbelegung, ne?
Genau. Die andere Zahl ist die Krankenhausbelegung. Das heißt, das Ziel ist jetzt wieder, die Krankenhäuser so voll zu kriegen, wie sie im Januar waren, beziehungsweise, also, naja, es ist natürlich nicht, dass niemand will, dass die Krankenhäuser so voll sind, aber man ändert die Politik so, dass die Krankenhauszahlen, Belegungen wieder steigen werden, dass die Zahl der Leute im Krankenhäuser wieder massiv steigen werden. Und das nächste Mal wird man wieder aufhorchen, wenn sie dann mit Jüngeren überlastet sind. Und das heißt, das Gesundheitssystem wird jetzt so lange, wie diese ganze Pandemie läuft, immer gerade so am Knacken gehalten werden, ja. So gerade so am Nicht-Zusammenbrechen. Das ist jetzt offensichtlich weil man kann den Leuten ja nicht verbieten, in Shoppen zu gehen.
Genau. Und man wird dann sagen, es war ja gar nicht anders möglich, ja. Und genau. Das, obwohl
der Rest der Welt es beweist.
Zigmal bewiesen worden ist, dass es natürlich anders möglich gewesen wäre. Ja. Ja? Wir selbst haben ja bewiesen, dass es anders möglich war, siehe erste Welle, ja. Also es ist nicht zu glauben.
Was ist der Vorteil von dieser aktuellen Nicht-Taktik? Was ist der Vorteil davon? Die Antwort wird natürlich immer sein, wir haben mehr Freiheiten, aber die Freiheiten hat man ja nur so lange, bis die Inzidenzen wieder so hoch sind, dass wir wieder in den nächsten Lockdown müssen.
Und das wird passieren.
Das ist eine Frage von wenigen Wochen, weil das ist halt bei einem exponentiellen Wachstum, das geht halt nach oben. Und es geht so lange nach oben, wie du es nicht bremst.
Und vor allem mit der neuen Variante geht das sehr, sehr schnell nach oben. Ne? Also wir haben ja, ich glaube, Sie haben ja jetzt schon ausgerechnet, wir sind mit der neuen, die neue Variante verbreitet sich schon mit 1,3 oder 1,4 oder so etwas. Das ist schon ordentlich. Ne? Da sind wir sehr schnell bei neuen Dingsen. Also wir sind wahrscheinlich so ungefähr nächste Woche, übernächste Woche sind wir bei über 50% B117 und dann geht sie los, die Partyrakete. Ja? Also ich meine, wir sehen sie jetzt schon und spätestens in 2-3 Wochen wird sie halt komplett abgelöst haben. Ne? Und dann haben wir praktisch nur noch B117. Und dann geht's richtig los. Und dann
Es geht jetzt schon nach und nach los. Also es ist
jetzt, es wird. Und wenn wir jetzt noch die, und wenn wir dann noch die Lockerung dazu kommen, dann sind wir ganz schnell bei R2. Und dann Heidewitzka.
Ja, ja. Aber hey, wir konnten mal für 3 Wochen wieder Küchen kaufen.
Ja.
Es ist natürlich nicht ganz so vorhersehbar, weil wenn wir Glück haben, kommt noch ein bisschen Sommer rein, im Sommer funktioniert es ein bisschen besser und so weiter und so fort. Also diese Tendenz dahinter, das ist ja schon deutlich erkennbar und ich finde halt auch, ich meine, jedes bisschen, was wir ja noch hätten machen können, bevor dieser neue Mutation reinknallt, hätten wir mitnehmen sollen, weil mit dem den alten Virus zu drücken war deutlich leichter, als es wird, den neuen zu drücken. Und Aber auch das wurde nicht gemacht. Und das ist, jetzt sagt man ja, die Leute spielen nicht mehr mit. Und wobei ich das, welche Leute? Also ich spiele nach wie vor mit in dem ganzen Spielchen. Vielleicht nicht ganz so perfekt wie noch ganz am Anfang. Aber wir sitzen hier halt nach wie vor den ganzen Tag brav zu Hause. Das Kind wird jetzt mal für 2 Wochen wahrscheinlich in den Kindergarten gehen, bis er wieder dicht macht. Dann war's das auch wieder. Und ich stelle mich darauf ein, dass das noch eine ganze Weile jetzt so weitergehen wird. Und es ist kein Ende in Sicht, weil die politische Befürchtung ist, dass das Ende der Bevölkerung nicht zumutbar sei.
Ja. Ich meine, ich kann das jetzt auch nicht beurteilen, inwieweit die Bevölkerung jetzt bei was auch immer mitmacht. Also natürlich passierten immer noch eine ganze Menge Infektionen, sonst hätten wir nicht das Problem. Und wir wissen ja immer noch nicht genau, also wir haben einfach keine Möglichkeit herauszufinden, wo diese Infektionen passieren, weil wir halt immer noch keine wirkliche funktionierende Fallverfolgung haben, weil halt auf dem Gebiet auch nichts passiert ist. Also ja, wir wissen im Endeffekt gar nicht, was passiert, aber es ist, glaube ich, safe to say, dass halt eine Menge der Ansteckungen am Arbeitsplatz passieren. Und die Arbeitsplätze sind halt nach wie vor offen, die Büros sind offen, die Fabriken sind offen, die Werkstätten sind offen. Und das ist halt, also kann mir keiner erzählen, dass da nicht eine Menge der aktuellen Inzidenz herkommt.
Natürlich.
Und da hätte man definitiv mehr tun können, da hätte man, man hätte dort sehr, sehr viel restriktiver rangehen können, man hätte stärker Homeoffice verpflichten müssen, man hätte teilweise auch Betriebe schließen müssen. Das ist einfach nicht drin, das wollen die nicht und deswegen müssen wir alle anderen leiden. Und ich habe mir jetzt auch letztens überlegt, wäre ich jetzt zum Beispiel Wirt, ne, also hätte ich jetzt so ein Restaurant oder eine Kneipe oder wie auch immer, dann würde ich mir schon echt überlegen, warum muss ich jetzt hier eigentlich 4-5 Total. Monate dicht machen, während nur damit, und das muss man ja sagen, nur damit Industriebetriebe und andere Büros halt Total. Weiterhin offen haben können. Also warum werde ich vor den Bus geschubst für diese anderen Wirtschaftszweige?
Genau, und das sage ich ja auch schon sehr, sehr lange. Während die einen, egal wie perfekt sie sich verhalten, keine Chance kriegen, ja. können die anderen machen, was sie wollen. Ich meine, du kannst ja, es gibt ja, es kontrolliert ja niemanden, ob du dich an irgendwelche Hygieneregeln hältst oder an Hygienekonzepte und ob du die Abstandsregeln einhältst und diese ganzen Sachen. Das interessiert ja keine Sau. Das heißt, wenn in deinem Laden plötzlich, in deinem Büro plötzlich 50, die Hälfte der Belegschaft krank wird an Corona, dann hast du vielleicht ein Organisationsproblem, aber das ist auch alles. Ansonsten wird dir keiner irgendwie danach, dein Büro kann die ganze Zeit über fröhlich offen bleiben. Ja. Dass so diese Drohung, die da irgendwann nochmal drüber hing, oh ja, wenn dann eine Infektion hast, dann wirst du aber ganz schnell das Gesund. Nee, das Gesundheit macht da gar nichts, dann ist das total wurscht. Die wissen, die wollen ja nicht mal genau wissen, wo das eigentlich passiert ist.
Ja. Also ich würde der Politik in der Hinsicht echt auf den, also auch als Theatermensch und als etc., die Leute müssen verstehen, sie wurden für andere Wirtschaftszweige, man könnte sagen, von, sag ich mal, besser lobbyierende Klientel, wurden sie vor den Bus geschubst. Und so würde ich mich fühlen und so würde ich auch die Politik behandeln.
Aber das gilt ja für uns alle. Ich meine, wenn ich jetzt...
Mein Privatleben wurde auch vor den Bus geschubst, ja.
Ja, wenn ich jetzt andere Leute sehen wollte, also ich darf ja im Park, darf ich ja nicht mal mehr mit, also da darf man noch mit einer Person aus einem anderen Haushalt. Also wenn Diana und ich uns treffen mit 2 Freunden, die zusammen wohnen, 2 sehr gute Freunde von uns, dann handeln wir technically speaking schon illegal. Wenn ich mal ein paar Leute sehen will, muss ich ins Büro gehen. Weil da ist das alles, ja, klar, im Büro ist doch gar kein Problem. Ja. Und das ist, also ich habe irgendwann mal getwittert so, aber Glühweinstände in Büros sind doch noch okay, oder? Weil im Büros darfst du alles machen. Ja. Und ich weiß nicht, ob man jetzt nicht mal kurz eine GbR gründen kann, um dann sich hin und wieder mal dann zu einem Parkmeeting zu treffen.
Ich kenne Leute, die machen jetzt sozusagen so Wellness in Hotels, das dann halt als Coworking verbucht wird.
Oh Gott.
Das ist jetzt, also so wird das jetzt gemacht, das ist jetzt Coworking.
Oh mein Gott.
Ja, es ist kein Witz. Es ist kein Witz. Und es ist absurd. Die Regeln sind absurd. Die Politik ist absurd. Also
Fitnessstudios können wieder aufmachen, wenn sie einfach das Trainings, ja, den Trainingsplatz
Wieso?
Als ist Arbeitsplatz
doch Workout.
Genau.
Ich arbeite doch hier. Ja, also es ist absurd. Es ist wirklich, wirklich absurd. Und man merkt einfach, dass wirklich die Wirtschaft über alles geht oder beziehungsweise bestimmte Branchen der Wirtschaft über alles gehen. Und zwar auch über Leichen. Auch über Leichen, auf Kosten unserer Freizeit, unserer psychischen Gesundheit, auf den Kosten von anderen Branchen, von jeglicher Form von Unterhaltung, Kultur und so weiter und so fort.
Genau, und es geht darum, es ist die Teile der Wirtschaft, die erlaubt sind und die Teile der Wirtschaft, die verboten sind, ist sozusagen, es ist alles, was mit Kultur oder Genuss irgendwie in Zusammenhang steht, was verboten ist.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch so diese Grenze, die man relativ klar ziehen kann. Es ist es ist halt, ja, Restaurants sind dicht, das ist ja Genuss, das ist ja verzichtbar sozusagen. Alles,
ich meine,
was irgendwie.
Es gibt ein Rational, wo ich das nachvollziehen kann, ne? Also, wenn du halt einen Ausbruch hast in deinem Betrieb, dann weißt du, wer da war, dann kannst du sozusagen einigermaßen klar sagen, Fallverfolgung, wo ist, wie musst du warnen und so weiter und so fort. Wahrscheinlich passiert das auch nicht, keine Ahnung.
Das passiert nicht.
Wahrscheinlich nicht. Auf der anderen Seite, aber ja doch, also ich meine, es gibt halt schon sowas wie Flurfunk, es gibt halt Kommunikation innerhalb eines Unternehmens und wenn da einer krank wird und positiv getestet wird, dann erfahren das alle Leute, die mit dem zusammengearbeitet haben, das glaube ich schon.
Ja, aber dann sagt, aber dann,
und also es gab Restaurant und in Bars ist einfach sozusagen anonymer Publikumsverkehr, der halt schwieriger nachzuvollziehen ist. Das ist ein Argument, das ich sozusagen gelten lassen
kann. Ja, dafür hatten sie ja dann diese Zettel, die man ausfüllen muss, die hätte man ja auch ein bisschen besser machen können, hätte man ja auch digital machen können, dass man einfach einen QR-Code abfotografieren muss und dann ist man drauf und hätte man vielleicht auch ein einheitliches System dafür machen können und dergleichen mehr. Da hätte man einiges regeln können. Wir hatten ja das letzte Mal, warum ist denn eigentlich so vor Weihnachten so die Inzidenz plötzlich so hochgegangen? Und einer der Gründe ist ganz klar, weil Arbeitgeber gesagt haben, ihren Mitarbeitern, wenn du jetzt hier dich testen lässt, dann kannst du gleich zu Hause bleiben. Warte noch bis Weihnachten. Und dann haben die Leute halt bis Weihnachten gewartet, bis sie sich haben testen lassen, bis sie eh im Urlaub waren. Und das ist einfach die Realität, in der wir leben. Das ist, also ich finde das auch, dieses, dass die Kindergärten wieder aufmachen und sowas. Also zum einen und die Schulen, zum einen eine beiden bekannte Lehrerin, die hat irgendwann geschrieben, ja, jetzt setze ich mich doppelt ein Risiko aus, weil ich muss jetzt wieder in die Schule gehen. Und darf mich da meinem Risiko aussetzen. Und weil ich in der Schule bin, muss das Kind auch wieder auch in den Kindergarten gehen, in die Notbetreuung. Und dann wird es da nochmal einem Risiko ausgesetzt. Und das, und man gibt jetzt auch Arbeitgebern, die bisher vielleicht, okay, das Kind ist zu Hause, na gut, ausnahmsweise, dann bleib mal zu Hause. Und dass die halt jetzt natürlich drängen werden, massiv, dass die Kinder doch in die Notbetreuung gehen, beziehungsweise in vielen Bundesländern gibt es ja schon, da sind die Kindergärten einfach wieder offen und die Schulen. Und wo dann, naja, wenn das Kind jetzt wieder in dem untergebracht ist, dann kannst du ja wieder zur Arbeit kommen. Und wo deswegen schon allein Leute, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass pro Kind, was in den Kindergarten geht, nicht ein Mensch mehr Sozialkontakte hat, sondern irgendwie sowas zwischen 1,2 und 1,5 Menschen mehr Sozialkontakte haben, weil die halt jetzt wieder dann auch wieder ins Büro gezwungen werden und auf die Arbeit gezwungen werden, die jetzt vielleicht bisher verschont waren. Also es ist, ich bin echt, ich diese Selbstaufgabe, dieses, ach ja, man könnte jetzt probieren, das alles auf Null zu kriegen, und das wäre vielleicht Arbeit. Schaffen wir eh nicht. Naja, dann halt nicht.
Ja.
So, so dieses gar kein Wille irgendwie was zu verbessern, irgendwas anders zu machen, irgendwas zu probieren. Ich meine, es ist ja schon allein so immer diesen Aufbruch nach dem Zweiten Weltkrieg, der immer so hochgehalten wird und wie das so alles und weiß der Teufel was, Wirtschaftswunderjahre. Und ich finde es auch so, naja, vielleicht ist das auch einfach, vielleicht sind wir auch eine Gesellschaft geworden, in der man,
Oh. Jetzt ist gerade mal ein Spiegel runtergekommen, ist egal.
Kaputt gegangen?
Nee, ist Gott sei Dank nicht. Ich dachte, er geht jetzt kaputt, aber er ist nicht kaputt gegangen. Alles gut.
Tatsächlich hat
es
auch ein schönes YouTube-Video gehabt, ja. Und so irgendwie so eine Gesellschaft, die so, ach ja, naja, dann halt nicht. So die ganze Zeit vor sich hin. Und das ist vielleicht auch daran, ich hab mal so ein Land wie China. Die haben, ich weiß nicht, die waren vor 30 Jahren noch oder sowas, waren die noch quasi dritte Weltland und jetzt sind sie eine der größten Wirtschaftsnationen der Welt. Und was die halt an Wachstum auf die Schippe gelegt haben und damit natürlich auch an Lebensqualität gewinnen für normale Bevölkerung oder für sehr große Teile der Bevölkerung. Klar, es gibt, also ich will jetzt nicht irgendwie kleinreden, die Leute, denen es schlecht geht, und es gibt nach wie vor sehr, sehr vielen Leuten schlecht in China, aber die haben halt eine gigantische Wachstumsphase und ich kann mir schon vorstellen, dass man dann einfach sagt, so, ja, dieses scheiß Corona kriegen wir jetzt auch noch in den Griff. Wohingegen wir eigentlich im Wesentlichen eine Nation sind, die seit einigen Jahrzehnten vor sich hin stagniert. Und dann traut man sich vielleicht auch irgendwann nichts mehr zu. Also es ist ja nicht der einzige Bereich, in dem man nichts auf die Reihe kriegt. Es ist ja durchaus gibt ja durchaus einige davon. Das ist ja.
Und ich denke mir mittlerweile auch dann solche Totalkatastrophen wie der BER oder die Elbphilharmonie und so, und diese ganzen S21 und diese ganzen komischen Planungsdesaster, ne?
Ja.
Die kommen mir mittlerweile, das sind Symptome. Das sind Symptome einer kaputten Gesellschaft, einer nicht mehr funktionablen Ökonomie. Ich glaube, unser Selbstbild ist einfach meilenweit von der Realität entfernt. Wir glauben immer noch, wir wären irgendwie die Weltmeister dies, das und so wahnsinnig innovativ und hast du nicht gesehen. Deutschland ist wirklich, wirklich, wirklich ein, also wir sind ein grauenhaft schlechtes Land. Wir sind grauenhaft unfähig. Und wenn man mal in Asien war, und das ist nicht nur die Corona-Pandemie, sondern es ist halt wirklich die Form, wie die Projekte angehen, wie die Gesellschaft umgestalten, wie sie in die Zukunft blicken, wie sie die Digitalisierung umarmen, also alle diese Themen, ja. Wenn man mal in Asien war die letzten Jahre und zurück nach Europa kommt, das sage ich ja auch häufig, es ist hier ein Entwicklungsland. Wir sind ein Entwicklungsland. Wir sind jetzt allerhöchstens zweite Welt. Ja, also dieses Selbst und
oder,
das Selbstbild,
selbst
was wir haben, das Selbstbild, das wir haben, das ist einfach meilenweit von dem, wo wir eigentlich stehen.
Genau. Ich glaube auch, selbst wenn wir noch nicht da sind, also ich glaube, es geht uns nach wie vor sehr, sehr, sehr gut. Aber
von der Substanz, würde ich
sagen. Genau, um auf dem Bild von vorhin zu bleiben, wir sollten nicht so auf die Inzidenz achten. Ja, man sollte vielleicht mal auf die auf den Vektor achten, mit dem es sich gerade bewegt. Geht es gerade nach oben, geht es gerade nach unten? Das ist vielleicht, wenn er das gemeint hätte, hätte ich dem, wir sollten nicht so sehr auf die Inzidenz achten, vielleicht zugestimmt. Am Anfang haben wir ja auf den R-Wert geachtet. Und es geht uns noch sehr, sehr gut, aber wir stagnieren halt vor uns hin und in Bereichen, die irgendwie eine Zukunft haben, da geht's bei uns deutlich, da bauen wir zusehends ab. Und ich denke so dieses.
Und wir sind wirklich richtig gut in Legacy-Technologie, ja. Wir können immer noch wahnsinnig gut Motoren bauen. Ja?
Genau, Verbrennungsmotoren.
Wir können immer noch wahnsinnig gut Verbrennungsmotoren bauen.
Und dann wird lieber dran geforscht, wie man synthetisch Kraftstoffe herstellen kann, mit denen man weiter in die Umwelt verpissen kann, damit unser Wissen, damit wir uns um Himmels Willen nicht neues Wissen aneignen müssen. Ja. Weil das kann ja echt keiner verlangen. Und ich gucke mir ja regelmäßig so, ich weiß nicht, ich gucke so Auto-YouTube-Channels, so wo neue Autos vorgestellt werden oder irgendwie sowas. Und ich habe nicht vor, mir ein Auto zu kaufen. Ich finde diesen ganzen Bereich sehr spannend. Ich finde es eigentlich gar nicht so spannend. Kann man so gut weggucken. Und da sind halt immer mehr chinesische Hersteller dabei. Immer mehr. Firmen, von denen ich noch nie gehört habe. Ich habe jetzt irgendwie ein Review gesehen vom XPeng P7 oder sowas. Keine Ahnung. Und der hat so Self-Driving auf fast dem Niveau von Tesla. Den kannst du auf die, bist auf der Autobahn und dann kannst du auf der Autobahn kannst dann sagen, geht dann irgendwann ein Lämpchen an und dann sagst du, okay, dann machst du den Hebel zweimal und dann kannst dich hinsetzen, kannst bis zur Ausfahrt, kannst du dann dich fahren lassen von deinem Auto und es überholt selbstständig andere Autos und sowas, kann das alles ganz alleine machen, brauchst du gar nichts mitmachen. Das kannst du da kaufen. Und vielleicht wird es noch nicht hundertprozentig perfekt funktionieren. Aber im Großen und Ganzen scheint das schon relativ gut zu funktionieren. Das sind natürlich auch komplettes Elektroauto. Also das ja, ich habe neulich halt
gibt's da überhaupt noch, bauen die da überhaupt noch Verbrenner?
Das war so. Ich habe so ein Video gesehen über so ein chinesisches Auto und habe so, hat der da einen Auspuff? Also zuerst so, was hat denn der für einen merkwürdigen Grill? Das sieht so aus, als ob der Grill tatsächlich Öffnung hätte. Und dann haben sie so stimmt, ich glaube, das ist ein Auto mit Verbrennungsmotor. Und das war so komplett aus meiner Wahrnehmung verschwunden, dass ein chinesisches Auto einen Verbrennungsmotor haben könnte. Dass das ja durchaus noch existiert, weil der Titel hat das auch nirgendwo gesagt, sondern ich bin halt ganz selbstverständlich auch davon ausgegangen, wenn in China jetzt ein Auto vorgestellt wird, dass das natürlich 100% elektrisch ist. Ja. Und
ich sehe ja immer noch irgendwie, dass halt irgendwann ein chinesisches Startup kommt, das dann irgendwie das 5.000 Euro Auto Elektroauto rausbringt und dann irgendwie Weltmarktführer wird oder sowas.
Ich glaube, die Leute wollen ja gar kein billiges Auto, sondern die machen einfach ein sehr gutes Auto. Was halt allen deutschen Autos. Und diese XPeng, die sind jetzt, die kommen jetzt gerade nach Norwegen. Weil Norwegen ist halt ein Supermarkt für Elektroautos, weil halt Elektroautos in Norwegen massiv gefördert werden und Verbrenner massiv besteuert werden. Darum gibt es da die meisten Elektroautos in ganz Europa. Und darum stürzen sich die natürlich auch, weil sie nicht doof sind, erstmal auf den norwegischen Markt, um da ein bisschen auch zu experimentieren. Wie funktioniert das denn in Europa? Haben jetzt hier ein spezielles Auto für.
Wie viel kosten das? Weißt du das ungefähr?
Die chinesischen Preise, es hängt. Du kannst alles haben. Du kannst ab 15.000 Euro kannst du was haben. Du kannst auch 100.000 Euro ausgeben. China ist halt, ich meine, die haben.
Ja, klar.
Jede Wette, die haben, da sind über 10 Marken, von denen du noch nie was gehört hast auf der Straße mit unterschiedlichsten Modellen etc. pp. Also dieses XPeng P7, das war so, keine Ahnung, auf dem Niveau, also das ist obere Mittelklasse bis Oberklasse oder sowas. Das war schon eine teure Karre. Die kostet dann ihre 60.000, 70.000. Aber die ist es auch wert. Also. Machte zumindest den Eindruck und halt aber sie haben natürlich auch dramatisch billigere Autos als hier und wir werden nicht mal mitkriegen, das ist so dass Deutschland ist das Nokia Phone und das iPhone ist schon vorgestellt worden, bloß hier noch nicht kaufbar. Das ist also ja, das ist echt, das wird auch muss man auch sagen, auch amerikanische Marken sind inzwischen durchaus gut dabei. Das ist so, die haben, ich glaube, General Motors hat angekündigt, bis 2030 oder bis 2025 sogar komplett auszusteigen aus den Verbrennungsmotoren. BMW, die haben ja für 2040 wollen die Hälfte oder irgendwie sowas haben in Elektroautos oder sowas, komplett bizarr unterirdisch werden. Die werden einfach von der Realität komplett überrollt werden. Aber es hat halt keine Konsequenzen. Es hat halt nichts, hat mehr Konsequenzen. Ich finde das in der Politik so krass. Andi Scheuer ist immer noch im Amt.
Ja.
Olaf Scholz. Es gab mal Zeiten, da sind Politiker wegen, ja, Andi Scheuer, der ist jetzt wirklich, ich meine, er ist offen korrupt inzwischen. Das ist ja wirklich, das ist ja, es gab mal Zeiten, da sind Leute wegen Flugmeilen zurückgetreten und derlei Quatsch. Und dann hast du hier auch,
aber Jens Spahn, sorry, aber ich meine, wie Jens viel Scheiße Spahn hat der sich schon erlaubt, ist hier mit der Corona-Krise, das ist unglaublich.
Ja, und dann kommt er mit seiner Villa da.
Wir werden uns viel verzeihen müssen. Nein, Jens, du glaubst, wir müssen dir Dinge verzeihen, aber das tun wir nicht. Du dummes Stück Scheiße.
Und das ist, ja, aber auch der hat irgendwie eine Villa sich jetzt gekauft für sehr viel Geld, ja, und irgendwas ist da ziemlich im
Unklaren. 4 Millionen hat er von seiner Sparkasse hat er einen Kredit gekriegt. 4 Millionen für dieses Haus. Unglaublich. Ja, unfucking unglaublich. Ja.
Die werden dafür bestimmt keine Gegenleistung
gut,
haben wollen. Okay. Ja, und aber das ist ja auch, ich meine, jetzt hier mit Wirecard, wenn man sich dieses ganze Ding anguckt, hat das für die, ich meine, das ist jetzt der BaFin-Chef ist jetzt, glaube ich, zurückgetreten, aber hat das darüber hinaus, hat das irgendwelche Konsequenzen, dass dieses
Aufsicht vor allem zu Olaf Scholz, der halt der Chef, mehr oder weniger der oberste Chef von der BaFin war, also dessen Behörde sozusagen unter ihm gearbeitet hat, oder jetzt, wo Olaf Scholz, woraus kam, dass Olaf Scholz sich auch in der Nord Stream 2 Geschichte engagiert hat, ja. Und Trump angeboten hat, 1 Milliarde, eine Milliarde Investitionen irgendwo zu machen, dass die Deutschen irgendwo 1 Milliarde in den USA investieren, wenn sie halt diese Nord Stream 2 Geschichte durchwinken. Also, das ist eine korrupte Scheiße nach der anderen. Das ist, und ich habe mittlerweile das Gefühl, wirklich, dass das gesamte politische Establishment einfach nur ein Haufen völlig unfähiger, komplett nur an sich denkender, korrupter Wichser ist. Sorry, aber ich meine, ich weiß, das ist gefährliche Rhetorik und so weiter, und aber es ist einfach wahr. Es ist einfach fucking wahr. Unsere Politik ist wirklich, wirklich aufs Mark korrupt.
Das ist, ich glaube, dass das bis zu einem gewissen Grad schon, also ich meine, Macht zieht, ich frage mich, woher das kommt.
Also Helmut Kohl war auch schon komplett korrupt.
Eben, also es gab schon, ich meine, die Spiegel-Affäre und sowas.
Und Gerhard Schröder war auch komplett korrupt.
Wenn man ein bisschen zurückguckt,
ich ekel mich vor der Politik, ich wirklich. Also immer wenn ich irgendwie über die Politik schimpfe auf Twitter, dann kriege ich manchmal so, ja, geh doch selbst in die Politik so.
Oh Gott.
Ey, weißt du, so allein der Gedanke, ja, da kriege ich die Krätze, ja. Also, sorry, aber mit solchen Menschen, da springe ich doch eher eine Jauchegrube, als dass ich mit solchen Menschen wie aus der wie Politikern irgendwie mich abgebe. Es ist wirklich, es ekelt mich an. Diese Menschen ekeln mich an.
Also ich meine, das sage ich jetzt definitiv nicht über alle. Ich glaube aber, das ist halt so ein eingefahrenes System. Das ist halt ein sehr eingespieltes System, was da inzwischen existiert. Und du hast halt, ich glaube auch, dass so diese Hoffnung, die man immer hat, dass wenn man, ja, wir müssen einfach nur die, also sozusagen, dass man ja andere Politiker wählen kann. Aber wenn man halt Politiker hat, die von demselben System geformt sind, dann kommen halt immer eine gleiche Art von Politiker raus. Und der eine hat vielleicht hat ein gelbes Fähnchen in der Hand, der andere hat ein grünes und der nächste hat ein rotes oder schwarzes. Aber die kommen ja aus demselben Apparat, der in allen Parteien ähnliche Verhaltensmuster, vielleicht nicht politische Inhalte, aber Verhaltensmuster belohnt. Und es ist nun mal, um Parteivorsitzender zu werden, musst du halt nicht wirklich von irgendwas Ahnung haben, sondern musst die Leute begeistern können. Das ist ja auch, das wird ja natürlich auch jeder Politikberater immer sofort sagen. Und das finde ich, und Das ist einfach so. Und du hast halt so irgendwie deine Politikertypen. Ich weiß nicht, ja, aber ob man
das dagegen macht. Ich meine, wenn es doch nur Unfähigkeit wäre, aber warum ist es denn Unfähigkeit plus Korruption? Das ist doch einfach nicht mehr auszuhalten.
Naja, mit also Macht kommt halt Korruption automatisch. Ich glaube, das ist
nicht. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich hasse. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr ab. Ich muss, glaube ich, echt irgendwie auch mal so eine News-Diät. Ich muss wirklich die Politik komplett aus meiner News-Diät raushalten, weil ich es echt nicht mehr ertragen kann. Ich kann es wirklich nicht mehr ertragen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann diese Fressen nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr ab.
Und aber das ist was ich tatsächlich jetzt seit einiger Zeit schon mache, mal wieder. Also ich habe halt ein volles Leben, dadurch komme ich zu diesen ganzen News-Sachen und sowas sowieso noch relativ wenig. Meine Nachrichtenquelle ist im Wesentlichen tagesschau.de. Es ist zwar alles furchtbar bieder, aber die haben es nicht nötig, irgendwie auf Klickzahlen zu achten. Selbst Spiegel ist mir schon deutlich, also Spiegel lese ich auch schon seit einigen Jahren nicht mehr und sowas. Und Twitter bin ich nicht oft genug dabei, um da so auf diese ganzen Aufregerthemen so sehr stark aufzuspringen. Das macht das Leben schon einfacher, muss man sagen. Und es ist, im Endeffekt kann man ja eh nichts dran erinnern. Das ist ja die Tragik. Aber ich habe mich das neulich gefragt. Früher haben die Menschen irgendwie, die haben in ihrem Tal gewohnt oder haben halt irgendwo gewohnt, wo sie im Wesentlichen außerhalb von einem Radius von, sagen wir mal, 100 Kilometern oft nicht rausgekommen sind. Und dann, wenn halt ein Unwetter kam und das Unwetter hat ihnen die Ernte zerstört und dadurch sind sie verhungert, dann war das halt so. Und wir haben diese Empowerment-Technologie, die halt uns ermöglicht, immer alles zu sehen, was überall auf der Welt vor sich geht, aber wir können halt trotzdem nichts dran ändern. Also eigentlich, eigentlich ist das schon, finde ich das fast trauriger.
Ja, es ist wirklich, es tut eher zum Frustrationslevel bei. Es ist so ein bisschen so wie dieser Spruch. Es gibt ja diesen klassischen Spruch irgendwie, wer aus der Zukunft nichts lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Ne? Wer aus der Geschichte nichts lernt, genau, aus der Geschichte nichts lernt, ist verdammt, sie zu wiederholen. Es gibt diese Abwandlung des Spruches, wer aus der Geschichte lernt, ist verdammt dazu, zuzugucken, wie sie sich ständig wiederholt.
Ja, genau. Und das finde ich gerade bei.
Und das ist, was ich so fühle. Also, das, ja, ich habe aus der Geschichte gelernt, aber trotzdem passiert die gleiche Scheiße immer wieder.
Genau. Ich finde das auch, ich frage mich ja auch, ob nicht B117 vielleicht nachher sich als was ganz, als unsere Rettung erweist, nämlich, dass es einfach, dass es so eine schnelle Aktion, Reaktion auslöst, dass halt auch ein Politiker mit einem sehr kurzen Kurzzeitgedächtnis irgendwann nicht mehr drum rumkommt, festzustellen, jedes Mal, wenn wir lockern, ist kurze Zeit später explodieren die Zahlen. Vielleicht existiert ja ein Zusammenhang. Lass uns das mal 8-mal ausprobieren.
Das sollte man mal wissenschaftlich untersuchen.
Warum hat das eigentlich noch keiner gemacht? Genau. Alles muss man selber machen. Das ist
so selber. Ich hab da eine These. Eine Theorie. Aber und ich versuche ja auch immer was Positives rauszusehen, was ich ja auch mal wieder betone, ist dieser Zusammenhang mit dem Klimawandel. Also wenn die Covid-Pandemie,
da kannst du was Positives drauf erkennen.
Wenn die Covid-Pandemie so eine Art Rehearsal ist für den Klimawandel, dann ist das natürlich brachial deprimierend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir unser gesamtes politisches System von Grund auf transformieren müssen, wenn wir irgendwie überleben wollen, die nächsten 100 Jahre. Und im Endeffekt müssen ein komplett anderes politisches System aufbauen, wenn wir irgendwie mit dem Klimawandel klarkommen würden. Wir wissen heutzutage, dass das aktuelle System nie und nimmer jemals die nötigen Maßnahmen machen, also dass wir die letzten 30 Jahre trotz besseren Wissens keine Maßnahmen gegen den Klimawandel getroffen haben. Wir wissen jetzt, dass es kein Zufall ist. Wir wissen auch, dass es nichts mit Unfähigkeit zu tun haben, sondern dass unser System strukturell nicht in der Lage dazu ist. Wir wissen es jetzt. Und die Pandemie hat es gezeigt, dass unser System unfähig ist, auf Gefahren zu reagieren, die in der Zukunft liegen.
Ich finde das ja so krass, weil ich würde ja beim Klimawandel würde ich ja sagen, naja, ist ja auch total logisch. Die denken halt nur bis zur nächsten Wahlperiode. Und wenn der Klimawandel halt in 20, 30 Jahren erst wirklich schlimm wird, dann ist das halt für so einen Politiker, naja, okay, ist halt mich interessiert, was in den nächsten 4 Jahren ist. Aber Corona ist jetzt. Und trotzdem kriegen sie nichts auf die Reihe.
Das habe ich auch schon gesagt. Also, dass das halt irgendwie Kurven, die in 50 Jahren bedrohlich sind, ja, das kann ich schon verstehen, dass man als Politiker da jetzt nicht den Handlungsdruck verspürt, ja. Weil wir sehen momentan, dass Kurven, die in den nächsten 2 Wochen bedrohlich wirken, auch nicht zu Handlungsdruck führen. Und das ist halt wirklich, und das zeigt einfach, dass sozusagen abstraktes Denken grundsätzlich in der Politik einfach nicht funktioniert. Ja, und überhaupt Zukunftsprognosen.
Ich meine, es ist so, es gibt nach wie vor, die machen die Schulen auf und es wird nichts, absolut nichts gemacht, um das zu ermöglichen, die Schulen aufzumachen. Die werden einfach wieder aufgemacht.
Ja.
Und es werden keine Filter installiert, es werden keine Schnelltests gemacht,
Die sind schon geplant, aber die kommen halt zu spät, aber ja, okay.
Filter hätte man lange kaufen können. Lange
ja,
hätte man.
Man ohne Scheiß. Also wir wissen, dass es ist unglaublich. Wir wissen, dass seit letztem Jahr irgendwann spätestens im Herbst wussten wir, dass wir mit Luftfiltern ein großes Teil des Problems bereitstellen können, ja. Und ich habe damals schon irgendwie getwittert, warum gibt es gleichzeitig Milliardäre und Klassenräume ohne Filter, ja? Ich verstehe es nicht, ja? Oder warum kriegt Lufthansa?
Ja, da muss man nicht mal irgendwelchen Milliardären ans Geld. Du musst einfach nur das Geld, was im Haushalt vorhanden ist, anders disponieren. Das reicht total aus. Warum wird irgendeine Fluglinie gerettet?
Ja.
Who gives a shit? Ja, Fluglinien gehen ständig pleite. Das ist das, was Fluglinien machen. Fluglinien haben eine schlechte Operationsmarge. Dann zackeln sie vor sich hin und dann gehen sie pleite. Das ist das, was Fluglinien machen.
Es ist alles nicht zu verstehen. Es ist alles nicht zu verstehen.
Selbst bei billigen Maßnahmen, selbst bei einfachen Maßnahmen,
wir
werden jetzt demnächst irgendwie ein Gespräch haben, wo dann wo es für die Schule geht, und da müssen wir selbstverständlich persönlich antrampeln. Weil das kann man doch nicht remote machen per Zoom oder sowas, das geht doch nicht. Und das ist. Ach ja. Aber es ist wirklich
traurig. Es ist mindblowing, ja. Es ist mindblowing. Es ist alles so mindblowing. Und es ist wirklich eine richtig krass desillusionierende Erfahrung, diese Pandemie.
Mhm.
Ich habe vorher schon über Politik gelästert, ne? Also dieser Podcast ist ein Zeugnis von, dass wir vorher schon unzufrieden waren mit der Politik.
Ach,
ja.
Waren wir?
Aber ich habe wirklich jeglichen Restrespekt und jeglichen Hoffnungsschimmer, den ich noch in die Politik hatte, den habe ich komplett verloren. Diese Pandemie hat mich komplett desillusioniert, was die Handlungsfähigkeit, die kollektive Handlungsfähigkeit dieses Staates angeht. Und ich bin wirklich, wirklich, wirklich hart desillusioniert.
Tja.
Ja.
Ja, ich, also Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich, also ja, bis zu einem gewissen, also ich weiß noch, dass ich irgendwann prophezeit habe, dass wir hier in diesem Podcast saßen, dass du gesagt hast, ja, wenn die Impfstoffe da sind, dann wird alles gut werden, und ich irgendwie in einem
dann hellen haben sie
Moment
gesagt.
Ich in einem hellen Moment, Moment mal, die werden noch, die Verteilung, das wird noch ein ganz, ganz großes Problem werden. Und das wird, dass niemand vorhersehen konnte, dass das so ein Problem wird. Und dass es so ein Problem wird, das habe ich geahnt. Ich habe hier aber auch in diesem Podcast schon Optimismus verbreitet. So, hey, das geht mal eine Weile so, und dann wird es aber besser werden und sowas. Und es wird nicht besser.
Ja, es ist unglaublich. Und was ich hatte,
oh, wir haben sogar ich, weil die Leute gar nicht kommen. Ach, was?
Und ich hatte dann am Anfang, selbst als das dann sozusagen so schief lief am Anfang, habe ich gedacht, okay, ich habe so einen Grundoptimismus, und den konnte ich mir gut verrationalisieren, indem ich gesagt habe, okay, Lockdown, ja, Lockdown ist umstritten. Manche sagen, wir brauchen den, manche sagen, wir brauchen den nicht. Ich halte alle Leute, die sagen, wir brauchen ihn nicht, für völlige Idioten, aber gut, es gibt da unterschiedliche Meinungen, das muss man einfach sehen, da ziehen Leute an unterschiedlichen Strängen, und dann kommt halt irgendwie dieser Labber-Lockdown raus, den wir haben, irgendwie, das ist halt so Politik, ja. Bei Impfungen habe ich gedacht, es gibt niemanden, wirklich niemanden in der Politik, außer jetzt irgendwie Corona-Impfgegner, die ja Gott sei Dank nicht irgendwie irgendwo an der Macht sind, aber es gibt niemanden in der Politik, der kein Interesse daran hat, dass Impfungen so schnell wie möglich ausgerollt werden, ja? Niemanden. Mhm. Es gibt niemanden, der ein Interesse daran hat, irgendwie Impfungen zu verhindern, im Gegensatz zum Lockdown, ja? Und deswegen war ich positiv und dachte mir, okay, gut, das kriegen sie ja jetzt wohl hoffentlich hin, da ziehen sie jetzt alle an einem Strang, und dann kriegen sie auch mal was gebacken. Nein, selbst dann, wenn sie sich alle einig sind, selbst dann, wenn alle wissen, und selbst dann, wenn alle hoffen, dass die Impfungen sie irgendwie in den Arsch retten, selbst dann verkacken sie es noch.
Das ist unglaublich. Ja, und ich frage mich ein bisschen auch, also ich glaube, das ist auch ein strukturelles Problem. Ich glaube, das liegt gar nicht mal nur so sehr an der Politik, sondern es liegt auch an der Verwaltung, wie die Verwaltung halt organisiert ist. Ich glaube, das liegt auch an starren Gesetzgebungen.
Mangelnder Digitalisierung.
Ja, daran sowieso, aber die mangelnde Digitalisierung ist ja auch schon die Folge von was. Und ich glaube schon, dass es, ich habe das irgendwie ging auf Facebook in eine Diskussion darum, dass sozusagen, warum sind denn da nicht Leute angeheuert worden, die sich damit auskennen? So, zum einen kann das natürlich sein, dass würde ich sagen, das ist jetzt nicht unbedingt Aufgabe der Politik. Klar, die sollte das vielleicht anstoßen, aber das sollte man ja vielleicht auch dann alleine hinkriegen, dass die Leute, die ganz, Moment. Und da muss man halt Leute anheuern führen. Vielleicht wussten sie das nicht, dass sie diese Leute brauchen in der Verwaltung. Aber vielleicht wussten sie auch, dass diese Leute brauchen, aber es gibt halt irgendwelche bekloppten Ausschreibungsregeln, die halt sagen, ja, man muss halt mindestens 5 Angebote sich einholen von irgendwelchen Leuten, und dann und die Ausschreibung muss mindestens so und so lange laufen. Dann hat man halt keine Zeit dafür, weil man hat jetzt nur, okay, war absehbar, dass der Impfstoff irgendwann kommt, aber oder halt die Möglichkeit ist auch einfach, dass, ja, sie haben eine Ausschreibung gemacht und es waren Angebote da, aber sie mussten halt das Billigste nehmen und konnten halt nicht das Beste nehmen. Oder sie waren gar nicht in der Lage zu erkennen, welches jetzt das Beste ist. Weil, klar, wenn man das vorher noch nie gemacht hat, dann weiß man das halt auch nicht. Und ich sehe es halt sehr stark, also wenn ich jetzt irgendwo, warte mal, wo waren das denn aus irgendeiner Schule? Jemand hat probiert, Filter in einer Schule zu installieren. Und hat halt dafür mit der Schule gekämpft. Und im Endeffekt ist es nicht gemacht worden, weil, oh Gott, wir wissen ja nicht, was die Versicherung dann sagt wegen Brandschutz und so. Was ist, wenn so ein Filter in Flammen aufgeht und das Umweltbundesamt, das hat jetzt sowas über Luftfilter rausgeschrieben, hat eher davon abgeraten in Schulen, weil ja dann zum einen fühlen sich ja dann alle so sicher und lüften dann ja nicht mehr vernünftig. Weil das dieses bekannte Problem, wenn man muss verhindern, dass sich die Leute sicher fühlen. Das ist ja ein ganz bekanntes Argument, was sonst immer gebracht wird. Das wird ja auch gesagt,
Das hat man am Anfang
die Leute bei den, dürfen sich bei nicht den anschnallen, gesagt, weil ansonsten fahren sie unvorsichtig.
Ja, das hat man bei den Masken gesagt, ja, irgendwie, die Masken für die normale Bevölkerung, nein, das geht nicht. Dann fühlen die sich ja zu sicher.
Genau.
Und das sagt man jetzt wirklich bei den Schnelltests, ja. Nee, also Schnelltests jetzt für jeden, das, nee, sorry, aber da fühlen sich dann die Leute ja in falscher Sicherheit. Ja?
Genau, wenn ich mit meinem 2-Tonnen-SUV durch die Stadt mit 48 Airbags rase, da ist Sicherheit okay. Da ist es nie ein Problem. Da ist nie so, oh Gott, da könnte zu viel Technik drin sein, die die Leute rettet und dafür sorgt, dass nur andere sterben. Dann fühlen sich die Leute zu sicher. Nee, da nie. Aber bei solchen Sachen dann doch immer. So, das ist das eine Argument, dass die Leute sich dann zu sicher fühlen. Das nächste war, oh Gott, wer soll die denn installieren? Da haben wir ja gar nicht das Fachpersonal für. Ich habe so einen Filter installiert. Man nimmt ihn aus der Box, man macht das kleine Drehtchen um die Verlängerungsschnur ab, dann steckt man ihn in die Steckdose. Dann geht er an. So, das ist, ich habe meine Lehrer gesehen, wie sie daran gescheitert sind, VHS-Tapes in einen Videorekorder zu stecken. Aber selbst den Lehrern würde ich das zutrauen, diesen Filter in die Steckdose zu stecken. Okay, dann steht er vielleicht ein bisschen im Weg rum, muss man halt ein bisschen aus dem Weg stellen oder sowas. Also es ist, und wenn das da nicht mehr geht, dann gibt es jetzt irgendwelche Schulen, wo die Betreiber dann sich weigern, die anzuschließen. So, oh Gott, wer zahlt uns dann die Stromrechnung? Weil die verbrauchen ja fast so viel wie eine klassische Glühlampe. Das treibt uns ja in den Ruin. Oder halt, wenn das dann als Argument vielleicht nicht zieht, dann geht immer noch der Brandschutz. Der geht immer noch über alles.
Ja, man möchte dieses Land einfach nur abbrennen.
Ja, passiert nicht wegen Brandschutz. Wenn wir eins sichergestellt haben, dass das passiert
nicht. Dieses Land brennt nicht, scheiße.
Aber ja.
Ja, es ist einfach. Lass uns über etwas Erfreulicheres reden.
Ich hole mir nochmal ein Bier. Erzähl du mal über was Erfreulicheres und ich hole mir so lange noch ein Bier.
Bitcoin. Ich hätte irgendwie das Gefühl, wir haben jetzt ja auch schon vor längerer Zeit immer mal wieder über Bitcoin, Blockchain und die ganzen Mythen und Legenden darum haben wir wieder geredet und sagen wir mal, wir waren ja immer so ein bisschen eher kritisch gegenüber diesen Erzählungen. Und ich habe das Gefühl, momentan muss man da wieder mal drüber reden, weil momentan, ich glaube, der Bitcoin-Preis ist jetzt über 50.000 schon gestiegen, ne? Ist das richtig?
Ich glaube inzwischen nicht mehr. Ich glaube inzwischen ist er bei 45.000 oder 40.000 wieder.
Ist er wieder runter, ja?
Ja, ist wieder ein
bisschen runter. Aber auf jeden Fall, wir haben jetzt mal wieder ein Peak und ein Aufwärtstrend bei Bitcoin und und alle Leute drehen durch. Hier Elon Musk hat jetzt irgendwie seine Tesla einen signifikanten Teil der Sicherheiten von Tesla sind jetzt irgendwie in Bitcoin investiert, was jetzt irgendwie auch nochmal zu einem unglaublichen Surge passiert ist. Interessanterweise hat jetzt ja auch PayPal Bitcoin-Transaktionen, bieten die jetzt irgendwie an auf irgendeine Art und Weise. Das ist ja das ehemalige Unternehmen von Elon Musk. Und ein Schelm, wer da irgendwas vermutet, ja, irgendwelche Zusammenhänge vermutet, dass er irgendwie den Bitcoin-Preis hochgejazzt hat mit seiner mit der PayPal-Aktion und gleichzeitig dann mit Tesla, die diese Assets gekauft hat. Na ja, jedenfalls, ich finde das mal wieder interessant, dass da halt so viel Geld reingeflossen ist und frag mich, was du darüber denkst, Max.
Ich habe mich in den letzten Tagen mal wieder mit Bitcoin auseinandergesetzt, weil ich auch leider zu wenig Ahnung habe. Ich bin an jemanden dran. Ich probiere die ganze Zeit, jemanden zu bearbeiten. Ich habe auf Twitter jemanden gefunden, der sich echt, also der sich zumindest dramatisch besser als ich und du mit Bitcoin auskennt, der auch die ganzen Zahlen weiß, der all das, was ich nur vermute, dann halt im Zweifelsfall belegen kann, den wollte ich gerne mal in irgendeiner Form entweder hier in die Sendung einladen oder so interviewen, muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Ob ich den noch überredet kriege, ist noch ein bisschen schüchtern, habe ich das Gefühl. Ich habe probiert, mich mal wieder in Bitcoin einzulesen. Zum Beispiel wollte ich mal rauskriegen, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Lightning-Network? Das war also, wie der weiß oder wie vielleicht ihr wisst, die Zahl der Transaktionen bei Bitcoin ist auf 7 pro Sekunde begrenzt. Diese Begrenzung ist in Software und das ist nicht absehbar, dass diese Begrenzung fallen wird. Das hat übrigens auch, wenn 3-mal so viel Strom verbrannt wird, noch wie jetzt, die Zahl der Transaktionen bleibt bei 7 pro Sekunde. Daran wird sich auf absehbare Zeit nicht ändern. Das ist so ein häufiges Missverständnis, was ich selbst von Bitcoin-Leuten höre. So, ja, wenn wir bessere Technologie haben, dass wir diese Transaktionen für weniger Geld abwickeln können und für weniger CO2-Ausstoß, dann werden wir das auch machen. Nein, werdet ihr nicht, weil dieses Netzwerk ist so designt, dass es so viel Strom verbraucht, wie es kann. Das ist der ganze Punkt bei diesem Netzwerk. Und dann, genau, und dieses Lightning-Netzwerk, das ist halt so ein, sollte quasi Nachfolgetechnologie werden, die dann bei Bitcoin alles schnell und toll und super macht und so weiter und so fort. Das habe ich halt vor ein paar Jahren mal gehört. Und der letzte Stand, auf dem ich war, war immer noch, ja, es kommt bald. Stimmt aber nicht, das Lightning-Netzwerk existiert. Es wird auch schon benutzt. Das Problem ist bloß, dass es halt, zum einen ist es dieser Idee entsprungen, dass die Leute tatsächlich sozusagen ihre Bitcoins ausgeben wollen. Und das ist halt so ein Grund, warum das nur relativ wenige Leute nutzen, weil die meisten Leute kaufen halt ihre Bitcoins und lassen sie dann liegen, um in der Hoffnung, damit furchtbar reich zu werden oder um damit Geld zu verdienen. Und kaum jemand kauft sich Bitcoins, um sie auch tatsächlich auszugeben. Abgesehen davon ist, dass dieses Lightning-Netzwerk, das ist so ein bisschen wie so eine Prepaid-Karte, sage ich mal. Das ist halt, du holst dir was aus dem echten Bitcoin-Netzwerk raus, das wird dann blockiert, also es wird dann irgendwie auch so vermerkt. Und dann kann man das halt über dieses Lightning-Netzwerk wird dann quasi ein separates Netzwerk aufgemacht und dann irgendwann mal kannst du dann diese ganzen Sachen dann settlen, die da drin sind. Dafür brauchst du dann aber wieder, brauchst du am Anfang eine Transaktion, eine richtige Bitcoin-Transaktion, um diesen Prozess zu starten und irgendwann musst du es dann zumachen und du hast halt alle Bitcoins, die du am Anfang reinpackst, die sind da drinne gebunden, also kannst nicht und ja, es ist ein bisschen wie so eine, als ob man ein Sparbuch hat und dann eine Girokarte auf, ja, das ist jetzt vielleicht ein dämliches Beispiel, wenn jemand hat ein Sparbuch, aber halt, oder ich habe halt das Geld auf dem Konto liegen und hin und wieder gehe ich mal zum Automaten und Lightning Network ist quasi wie das Cash so ein bisschen, so das Geld, was man halt direkt ausgeben kann. Und aber hin und wieder muss man halt doch Transaktionen auf dem Konto durchführen, wenn man nämlich wieder neues Cash sich abholt. Und in der Richtung ist es, glaube ich, auch relativ, also ist sozusagen von Anwendung vergleichbar. Was aber auch klar macht, das ist halt kein Mittel, was halt irgendwie über kurz oder lang dazu führt, dass der Stromverbrauch von Bitcoin irgendwie nennenswert sinken wird. Abgesehen davon, dass die auch bei weniger als 7 Transaktionen pro Sekunde immer noch sehr, sehr viel Strom, also immer noch genauso viel Strom verbrauchen würden.
Wie sieht es eigentlich bei dem Lightning Network mit der Dezentralisierung aus? Ich habe gehört, dass es dann auch zu wesentlich dezentralisierteren Strukturen
führt. Genau. Also das Prinzip ist eigentlich total simpel. Du baust sozusagen einen Direktkanal zu jemandem auf. Zwei Leute, wenn ich dir jetzt per Lightning Geld zukommen lassen wollte, dann würden wir einen Kanal zwischeneinander aufmachen. Wir würden sagen, okay, wir packen da jetzt mal Bitcoin im Wert von 100 Euro rein. Jeder von uns packt die rein. Und immer wenn du mir was geben willst, also immer wenn oder ich dir was geben will, dann können wir das über dieses Lightning-Netzwerk machen. Und am Ende, wenn wir irgendwann fertig sind, dann machen wir das Ganze zu. Nun ist das natürlich zwischen uns beiden kein Prozess, der sich irgendwie lohnt, weil wir geben uns nicht so gegenseitig so wahnsinnig oft Geld.
Ja, leider, Max, leider. Also ich würde jetzt gerne mehr öfters
Geld geben.
Ich würde gerne mehr Geld von dir bekommen.
Du kannst mir gerne öfters Geld geben. Also es ist was es aber eben halt auch gibt, ist halt so Routing. Also das heißt, du könntest zu irgendjemandem eine Verbindung aufmachen, der hat wieder eine Verbindung zu jemandem, und der hat dann eine Verbindung zu mir und dann finden halt diese, und wenn alle ihre Konten da hinreichend gedeckt haben in dem ganzen Spiel, dann findet das Geld trotzdem zu mir, ohne dass wir eine direkte Verbindung haben. Aber wie man schon sieht, dieses Ding, das führt zu, ich weiß nicht, wie man es nennen will. Ich hab so ein Bild im Kopf. Ich stelle mir das so vor wie so ein Park und da sind so einzelne Wege und man hat keinen direkten Weg zu dir. Aber da sind so Knotenpunkte und an diesen Knotenpunkten, an denen muss man sich ein bisschen ausruhen. Und darum sind da so Sitzgelegenheiten, so Park, keine Ahnung, wie man das Wort hat, Parkstühle oder sowas, Park, so breitere Stühle, auf die mehrere Leute passen. Das wäre ich so als Bild ganz gut. Und das führt dazu, dass man am Ende keine Banken braucht. Und also das ist das. Also, ich habe jetzt ja einen sehr, sehr schlechten Witz aufgezogen. Ich weiß nicht. Ja, oh Gott, das ist sehr, sehr unbeeindruckt.
Pun intended, ja, ich weiß schon.
Ja, ja. Und ja, dieses Routing, das führt natürlich dazu, dass es irgendwo dann Knotenpunkte geben wird, die Verbindung zu sehr, sehr vielen Leuten offen halten, deren Macht darin besteht und die dann auch Gebühren abkassieren können und dergleichen mehr. Also ja, das führt, das legt also, diese Dezentralisierung.
Also wenn Bitcoin überhaupt für alltägliche Transaktionen benutzt werden würde, dann würde es solche Knotenpunkte sich entwickeln, die
Und dennoch muss ich halt, sagen wir mal, jeden Monat, wenn mein Gehalt in Bitcoin gezahlt wird und muss ich wieder eine neue Lightning-Transaktion zu diesem Knotenpunkt aufmachen und muss die alte settlen. Das sind zwei Transaktionen. Und jede dieser Transaktionen kostet im Augenblick, jede Transaktion verbraucht im Augenblick so viel Strom wie ein dreiköpfiger Haushalt in einem Vierteljahr. Mhm. Du könntest mit dem Strom, den eine Bitcoin-Transaktion kostet, kannst du mit einem Auto, ich glaube, 700 Kilometer weit fahren.
Unglaublich.
Mit einem Elektroauto. Ja. Und das wird nicht weniger, das wird eher steigen. Wenn Bitcoin auf $100,000 geht, dann verbrauchst du wahrscheinlich so viel wie, das ist halt der Incentive. Je teurer der Bitcoin ist, desto mehr Strom lohnt es sich auch reinzustecken, um einen Bitcoin zu minen. Das heißt, je mehr Bitcoin wert wird, desto mehr werden die Leute investieren, um Bitcoins zu minen. Und desto mehr, und das ist einfach, das ist eine relativ erstaunliche Konstante. Und also sozusagen der Anteil zwischen, wie viel sind die, also die ist wohl ungefähr die Hälfte. Es kostet ungefähr halb so viel Strom, ein Bitcoin zu erzeugen. Und das ist auch ein ganz anderes Problem daran, dass halt dieser Betrieb dieses Netzwerks kostet im Augenblick etwa $50 Millionen am Tag.
Also des Lightning-Netzwerks?
Nee, oder? Das Bitcoin.
Also das Gesamte, okay. Hm.
Das Bitcoin, das Lightning-Netzwerk, ich glaube, das ist da nicht mit drin. Dieses Bitcoin-Netzwerk kostet im Augenblick $50 Millionen am Tag. Das heißt, die 1,5 Milliarden von Musk, die er da gerade reingesteckt haben, auf der einen Seite ins Netz, die werden innerhalb der nächsten 30 Tage allein in Stromkosten wieder rausgesaugt. Und da sieht man mal, welche gigantischen Massen an Geld, an frischem Geld die brauchen, um den Wert halten zu können.
Und ich würde ja auch sagen, dass halt tatsächlich durch diese Asset-Investition Tesla kein grünes Unternehmen mehr ist.
Ja, das sowieso nicht. Also das ist, also ich, ist das überhaupt, ist das bestätigt, dass der das gemacht hat oder hat er nur Bullshit erzählt?
Also ich habe das jetzt, ich habe das natürlich jetzt nicht ins Detail
recherchiert. Ich habe das auch an vielen Stellen gelesen, aber ich meine,
die haben Elon Musk hat auch mal getwittert, die haben das in den Büchern stehen, glaube ich. Also es ist schon offiziell.
Ja? Okay. Ja.
Also so
ich weiß es nicht.
Ja.
Weil Elon Musk hat irgendwann mal behauptet, dass er Tesla von der Börse nimmt und haha, das ist Quatsch.
Ja, das war ja eine Ankündigung, ne? Irgendwie, also, aber das war jetzt ja nicht eine Ankündigung, sondern das war ja tatsächlich in den Büchern und getwittert hat er nur, it was inevitable, ja, irgendwie hat er, glaube ich, getwittert und
ich habe keine Ahnung.
Und dann am Ende, ja, ist auch egal. Also was ich jetzt sagen will, es gibt so ein Angstszenario, das mir momentan total im Kopf rumspukt.
Ja.
Und das ist halt folgendes, ja. Also der Bitcoin-Preis steigt weiter. Gleichzeitig versucht die Welt dann durchaus eine Transition hin zu, ich sag mal so, Green Technology Elektroautos, dies, das, ne? Irgendwie, also weg von fossilen Brennstoffen. Mhm. Und das und diese Transition, die sorgt, sag ich mal, ölfördernde Länder schon ein bisschen länger, ne? Also so Saudi-Arabien, Kuwait, Iran, Russland und so weiter und so, Venezuela, die alle leben hauptsächlich vom Export von ja Erdöl in, genau. in erster Linie. Und wenn wir in 10, 20 Jahren alle nur noch Elektroautos fahren, dann haben die ein Problem. Und das wissen die aber auch schon seit längerem. Und es gibt ja schon seit längerem auch die Versuche dieser Länder halt irgendwie einen Fuß zu fassen mit ihren momentanen Ressourcen, versuchen sich so einen Fuß zu fassen in alternativen Wirtschaftsszenarien, ja. Mhm. Und ich glaube, vieles von dem ist halt zum Scheitern verurteilt und das wissen die eigentlich auch. Gleichzeitig gibt es jetzt diese Bitcoin-Option. Mhm. Und was man momentan sieht, ist tatsächlich, dass Venezuela hat jetzt wahnsinnig investiert in Hardware für Bitcoin-Mining. Mhm. In erster Linie erst einmal, um die Sanktionen der USA zu umgehen und Erdöl zu verkaufen an andere Rogue-States, die sich auch nicht darum scheren, und dann sozusagen das Bankensystem zu umgehen, dass sie halt Transaktionen für Erdöl abwickeln können über Bitcoin. Aber langfristig ist natürlich auch interessant zu sagen, warum nicht das gesamte Erdölvorkommen, das man hat, einfach direkt in Bitcoin umwandeln.
Klar.
Und da gibt es tatsächlich in der Hinsicht sogar schon erste Bemühungen in Iran, die ja auch so ein bisschen abgeschnitten sind von Weltwirtschaftsgeschichten. Und für solche, sag ich mal, erdölreichen oder rohstoffreichen Rogue-States ist das jetzt eine absolut interessante Möglichkeit, einfach ihre gesamten fossilen Energien einfach direkt in Bitcoin zu transferieren. Und ich meine mal, ohne Scheiß, das ist ein Worst-Case-Szenario. Also es ist wirklich so.
Es lohnt sich dann jeden. Also das, ich habe.
Und dann brauchst du auch keine Ölfördermengen-Vorgaben mehr, um irgendwie einen Ölpreis noch zu halten, sondern du kannst einfach alles direkt sofort in Bitcoin verbraten.
Du förderst die Scheiße trotzdem und anstatt sie irgendwie nicht zu wissen, wo man damit hin soll, kann man sie direkt wieder verbrennen und kann aus der gewonnenen Wärme dann Bitcoin sich generieren und damit dann.
Ich meine, was für ein Wahnsinn ist das eigentlich? Also was ist das für ein Wahnsinn?
Ich finde das ja, es gibt auch viele so Bitcoin-Verfechter, die sagen, nein, ihr habt das alles bloß nicht verstanden. Bitcoin ist eine total grüne Technologie.
Ja, total.
Durch
den hohen Energieverbrauch wird es jetzt ganz viel Green Innovation geben, damit und so weiter und so fort. Das ist sozusagen, fördert die Green Innovation.
Und
ein weiteres Narrativ ist halt, ein Großteil der Bitcoin-Miner sitzen ja in China und in China wurden teilweise viel Allokationen produziert, indem dort halt Kraftwerke gebaut wurden, die viel mehr Strom produzieren, als die sozusagen vor Ort gebraucht wird. Und dort haben sich die Miner angesiedelt, die den Überschussstrom jetzt einfach in Bitcoin verwandeln. Also gibt's bestimmt sicherlich Beispiele für, aber es ist wahrscheinlich irgendwie
Ich habe ein schönes Beispiel. Eine Story, die gerade rumgereicht wird, wie toll das ja alles ist mit Bitcoin und so weiter und wie das ja alles ganz, ganz nebenbei passiert. Also auf texanischen Ölfeldern, die pumpen halt das Öl auf den Boden und die machen etwas, die verbrennen das, also da kommt aus der Erde kommt halt Öl raus, aber es kommt halt auch Gas raus und das Gas lohnt sich meistens nicht, das irgendwie daraus irgendwas zu machen. Und darum wird einfach oben das verbrannt. Darum haben die da oben so Fackeln drauf auf solchen öfters mal, wo das dann halt verbrannt wird. Und was die halt machen, irgendwelche interpreneurigen Bitcoin-Investoren, die nehmen halt dieses Gas und erzeugen daraus Strom und betreiben dann damit Bitcoin-Farmen. Und schwuppdiwupp Hey, ohne dass wir irgendwelche zusätzlichen CO2 erzeugt haben, haben wir jetzt hier, meinen wir jetzt gerade mit Bitcoin. Das ist so eine Story, so eine Erfolgsstory. Guck doch mal, wie toll Bitcoin ist und ist doch gar nicht so eine Energieverschwendung. Wo ich wo dann sogar gesagt wird, oh ja, das ist, guck mal, dieses Gas wird nicht mehr, sie helfen dabei, den Gasausstoß zu reduzieren. Nee, sie verbrennen das Gas trotzdem noch zum einen, sondern sie erzeugen nur vorher Strom draus, um das zu machen. Also es ist jetzt nicht so, dass dadurch weniger Gas verbrannt wird, sondern es wird genauso viel verbrannt. Es wird nur ein Teil davon genutzt, dann um noch irgendwelche Bitcoin zu erzeugen. Das zweite ist, die werden natürlich an diese Ölfirmen dafür auch Geld zahlen, um das nutzen zu dürfen. Das heißt, wenn es irgendwann mal so sein sollte, dass sich die Gasförderung da nicht mehr, die Ölförderung eigentlich schon nicht mehr lohnen würde, durch diese kleine Differenz oder vielleicht gar nicht mehr so kleine Differenz, die dadurch entsteht, dass dieses Bitcoin-Mining da passiert, lohnt sich das dann halt, dieses Ölfeld vielleicht am Laufen zu halten, was ansonsten schon lange unprofitabel wäre. Das nächste ist, ja, Moment mal, ihr seid bestimmt nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen seid. Und die gleichen Probleme, die ihr habt, weil klar, ihr könnt natürlich irgendwo euch in die Wüste stellen, wo im Umkreis von 10 Autostundenfahrt niemand ist, der was mit dieser Energie anfangen könnte. Das könnt ihr natürlich machen. Aber das ist für euch genauso scheiße wie für den Rest der Welt, weil ihr wollt ja da auch nicht wohnen und ihr wollt ja auch nicht jedes Mal, wenn ihr irgendwie neue Hardware installieren wollt oder irgendwas warten wollt, wollt ihr ja nicht jedes Mal 10 Stunden hin und 10 Stunden zurück, sondern wenn das ein erfolgreiches Geschäftsmodell ist, dann werdet ihr natürlich nicht doof sein, sondern werdet euch Ölfelder suchen, die halt näher dran sind, wo ihr wohnt. Und diese Ölfelder könnten dann mit dem Gas durchaus vielleicht oftmals was Besseres anfangen, nämlich das dann an Haushalte zu geben, die dann davon kochen könnten. Und plötzlich, haha, verbraucht ihr deren Gas, das sie bisher für irgendwas genutzt haben und macht da treibt denen da die Preise hoch.
Genau. Und selbst dort, wo die Bitcoiner sagen, ja, guck mal, wir haben hier aber auch ganz viele Solarfelder und wo wir jetzt irgendwie regenerative Energien für Bitcoin-Generierung einsetzen, denke ich mir halt, ja, das ist ja schön, aber diese Energie hätte man auch anders und sinnvoller investieren können. In tatsächlichen Nutzen von tatsächlichen Menschen, die tatsächliche Dinge tun. Und
kein Solarfeld im Zweifelsfall.
Genau. Und ich sag
die
mal,
die beste
so,
Lösung ist, keine Energie erzeugen zu müssen.
Ja, genau.
Trotz
genau.
Solarfelder.
Ja, ja, ja. Und der Punkt ist halt, okay, I'll give you that. Sobald wir alle Energieprobleme der Welt gelöst haben, ja, dann könnt ihr gerne mit dem Überschuss Energie eure Bitcoins meinen. Da habe ich nichts dagegen, ja. Aber
Sie
erst einmal
dabei so viel aber, Energie verbrauchen, dass wir wieder ein Energieproblem hätten.
Ja, es ist also wie du es drehst und wendest. Nein, Bitcoin wird nicht grün.
Genau,
es wird nicht grün.
Ist halt das nächste Ding. Das ist ja dieses, die Typen, die da irgendwo in der Wüste rumstehen und neben dem Ölfeld und da ihre Rechenleistungsfarm, ist ja nicht so, dass die irgendwas produzieren. Das ist ja, wenn die das einfach nicht gemacht hätten, wären exakt genauso viele Bitcoins produziert worden, wären genauso viele Transaktionen abgewickelt worden, wäre alles exakt so weitergelaufen. Das Bitcoin-Netzwerk wäre ohne Veränderung weitergelaufen.
Ja.
Es hätte nur diese zusätzliche Energieverschwendung nicht gegeben. Das ist halt das Ding. Das Ding skaliert nicht. Das ist eine Antiskalierung. Es ist nicht so, dass dadurch, dass sie da machen, wird irgendwas besser oder wird irgendwas anders, sondern nein, sie kriegen nur einen Teil des Geldes an, was sonst jemand anders für weniger Arbeit bekommen hätte. Man könnte das Bitcoin-Netzwerk problemlos komplett auf eurem Telefon abwickeln. Das ist mehr als leistungsfähig dafür. Genug dafür. Aber das Prinzip des Ganzen ist es halt, dass es probiert, so viel Energie wie möglich zu ziehen. Das ist der Grundgedanke des Ganzen. Das ist die revolutionäre Idee daran, dass sie so viel Energie, Proof of Work, ist nichts weiter als Beweise. Das heißt, ist eigentlich nicht Proof of Work, sondern Proof of Energy Waste.
Ja.
Und je mehr Energie du wasten kannst, desto mehr wirst du daran verdienen. Und darum werden die Leute immer mehr Energie darauf verschwenden.
Was man auch noch dazu sagen muss, beziehungsweise da kann ich mal so eine Story erzählen. Ich war letztens in so einem Workshop von so einem, ich weiß nicht, was ist so eine halb wissenschaftlich angehauchte Initiative, die sich um Gedanken macht, wie können die Blockchain für nachhaltige Geschichten irgendwie eingesetzt werden, dies, das, ja. Und wie kann der Staat vor allem, also wie kann die Bundesregierung, wie kann ein Staat jetzt sozusagen dafür sorgen, dass die Blockchain für nachhaltige, dies, das, was kann der Staat tun, um Blockchain im Zuge der Nachhaltigkeit zu bearbeiten, ja, das Thema Blockchain im Zuge der Nachhaltigkeit zu bearbeiten. Und mein einziger Vorschlag war, man könnte überlegen, ob man Luftschläge gegen Mining-Farmen macht.
Die könnte man dann auf der Blockchain notieren, wo man die gemacht hat.
Und genau.
Bei
der Gelegenheit müssen wir aber auch noch mal ganz kurz über Ethereum reden, glaube ich, weil Ethereum jetzt ja die große Transition eingeleitet hat. Kann man schon sagen, es ist nicht mehr nur angekündigt, sondern es ist eingeleitet.
Okay,
hin zu Proof of Stake, ja.
Oh, wow.
Und da bin ich mir, also wir hatten jetzt gerade schon Proof of Work, das ist ja im Endeffekt, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, Proof of Work ist im Endeffekt, du löst ein mathematisches Rätsel, das wahnsinnig komplex und schwierig zu lösen ist, mittels Computerpower. Das kannst du nur Brute Force machen. Und das heißt mit anderen Worten, deswegen müssen ganz, ganz viele Rechner, ganz, ganz viele Prozessoren ganz, ganz lange daran rechnen, um eben so einen Proof of Work Algorithmus zum Laufen zu bringen. Weswegen das Ganze so energiehungrig ist. Und es gibt jetzt eben es werden halt schon lange andere Modelle diskutiert, unter anderem Proof of Stake. Da geht es darum, dass Leute oder Akteure, die innerhalb eines bestimmten Kryptowährungsnetzwerkes, wie zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum, die entsprechend viele Krypto-Einheiten, Tokens, was weiß ich, da haben, sozusagen beweisen können, dass sie halt ein Stake haben, dass sie halt sozusagen investiert sind in diese Währung, ja. Die bilden dann eine Gruppe und beziehungsweise das Protokoll bildet eine Gruppe aus diesen Leuten, die halt so ein Stake haben, die dann sozusagen per Mehrheitsentscheidung dann den nächsten Block bestimmen, also was in den nächsten Block geschrieben wird. Ne? Also während bei Proof of Work sozusagen diejenigen, die als erstes dieses komplizierte Rätsel lösen, entscheiden, was in den nächsten Block geschrieben wird, entscheidet sozusagen eine Mehrheitsentscheidung aus Leuten, die halt ein Stake in der Kryptowährung haben, sozusagen, was der nächste Block macht. Wobei
genau.
Wobei dann halt sozusagen die Leute immer randommäßig ausgewählt werden. Und da gibt's dann halt noch ganz viele Zahlenspielerei, um das halt sicher zu machen, dass halt aus einer möglichst großen Gruppe eine möglichst große Untergruppe gebildet wird, halt randommäßig, die dann eben, damit das halt nicht manipulierbar wird. Also im Endeffekt geht es ja immer darum, zu gewährleisten, dass ein solcher Prozess nicht manipulierbar ist. Und Ethereum macht das jetzt, ich habe mich, das ist schon ein bisschen her, dass ich mich da eingelesen habe, aber auf jeden Fall, ich versuche das mal zu machen, also Ethereum etabliert jetzt halt so Parallelstrukturen momentan, oh Gott, ich müsste das nochmal nachlesen, also jedenfalls gibt es sozusagen jetzt so eine externe Chain, die jetzt sozusagen etabliert wird, wo diese Proof-of-Stake-Leute sozusagen schon etabliert sind. Und dann werden halt irgendwann Scheiße, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich muss das mal nachlesen.
okay, gut. Ich bin mal sehr gespannt. Also ich meine, wenn sie das hinkriegen. Also zum einen, was ich halt leider, also ich glaube, also meine Befürchtung ist, dieses ganze Thema Blockchain und Bitcoin, das wird nicht mehr weggehen. Das wird nicht, also ich glaube nicht, dass Bitcoin überlebt auf Dauer, aber es ist schon ein Phänomen. Ich meine, wir sind an dem Punkt, wo wir jetzt hier, du hast es gerade, Venezuela und Iran, zwei Länder, die sich unter normalen Umständen wahrscheinlich über nichts einig wären, die dieser Technologie Vertrauen
frei. Wir hassen die USA. Das sind's
darin sind sie nicht einig. Aber die sich ansonsten schwer hätten, auf irgendwie irgendwas auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, außer wir hassen die USA. Die schaffen sich trotzdem, auf diese Blockchain sozusagen zu einigen oder auf dieses Bitcoin zu einigen. Und das ist das ist offensichtlich die Logik dahinter, sozusagen. Wenn Venezuela eine Datenbank hätte und sagen würde, hey, hier steht immer das Geld drin und wir sorgen dafür, dass das total transparent ist und schreibt doch einfach drauf, wie viel Geld ihr gerade habt und dann habt ihr das hier bei uns auf dem Konto gut geschrieben, würde Iran natürlich immer sagen, sag mal, habt ihr sie noch alle? Aber, und umgekehrt genauso. Aber bei Bitcoin offensichtlich, dem vertrauen sie dann doch hinreichend. Insofern, keine Ahnung, vielleicht, also, Ethereum, ich habe keine Ahnung, ob die, wie nah die dran sind an diesem Proof of
Das dauert auf jeden Fall noch bis 2024 wahrscheinlich, bis sie da halt wirklich die Transition abgeschlossen haben. Das geht halt in mehreren Stufen und also es gibt dann halt sozusagen so bestimmte Zwischenschritte, die ich gerade nicht mehr aus dem Kopf.
Ich bin mal gespannt, ob die Miner da mitspielen. Man könnte ja auch so schon einiges machen, um Bitcoin zum Beispiel effizienter zu machen. Es gab, ist jetzt nicht ein wahnsinnig super Ansatz, aber es gab ein Bitcoin-Fork, der hat die Block-Size, glaube ich, verdoppelt. Das heißt, da konnten doppelt so viele Transaktionen.
Sec2Wit oder so hieß es, glaube ich.
Also es gab schon verschiedene Ansätze sozusagen, Bitcoin zu verändern und was ihnen allen gemeinsam ist, dass sie alle gescheitert sind. Mhm. Dass sich quasi immer dieser eine Mechanismus durchgesetzt hat. Und ich meine, da sind bei...
Es gab halt um mehrere Hardforks. Es gibt ja auch Bitcoin Gold und Bitcoin Classic und Bitcoin bläh.
Also die sind Bitcoin Light.
Bitcoin Light, ja.
Bitcoin
Sherry, Bitcoin das.
Sherry, ja. Sherry genau. Coke,
ja, genau.
und diese Miner, also wer hat eigentlich ich finde das ja immer ganz, die Frage, die ich mir stelle, wer hat die Macht in diesem Netzwerk? Nach Vorstellung der Bitcoin-Befürworter hat niemand die Macht, sondern es sozusagen das lebt von allen. Aber das ist ja nicht die Realität, sondern es ist ja, faktisch ist das ja so, dass die Miner schon sehr, sehr, sehr viel Macht haben. Und die Macht haben sie unter Beweis gestellt, indem sie Dinge nicht geändert haben. Und ist Dinge nicht ändern immer leichter als Dinge zu ändern. Das wissen wir ja aus der Politik sehr, sehr gut schon. Aber ich bin mal gespannt, ob die dann an dem Punkt, wo sie dann quasi zum Beispiel bei Ethereum einfach ein Mitspracherecht hätten, zum Beispiel, weil halt, jetzt müssten auch die Proof-of-Work-Leute müssten auch die Proof-of-Stake-Blockchain-Einträge akzeptieren und oder dergleichen und dann dürfen sie einfach sagen,
so ein Machtkampf gibt, ne? Ja, das kann natürlich sein, ja.
Das machen wir, also nee, die Software ist unsicher, das machen wir nicht.
Ja, stimmt, ne? Also im Endeffekt gibt es dann halt auch noch Leute, die haben halt ein Stake in der alten, in dem Proof-of-Work-Algorithmus.
Genau, und die verdienen damit ihren Lebensunterhalt, die haben für teilweise fantastische Summen diese Infrastruktur aufgebaut, die wären ja bescheuert, wenn die sagen, ha, na gut, dann halt nicht mehr.
Ja. Genau.
Ich meine, das ist, du baust ja innerhalb dieses Netzwerkes diese gleichen verkrusteten Strukturen auf, die du auch schon in der Welt hast, die du kritisierst. Mhm. Also ich meine, Banken sind ja auch nicht so, wie sie sind, weil sie scheiße sind, sondern sind zum einen reguliert, weil halt ausgestellt worden ist, dass unregulierte Banken eine dumme Idee sind. Also das wird den Blockchain-Sachen über kurz oder lang auf jeden Fall auch passieren. Aber natürlich auch, weil sie einfach Zeit hatten zu verkrusten. Und klar ist das ein Problem. Aber die gleiche Verkrustung findet ja jetzt schon statt bei Bitcoin und bei Ethereum. Bloß das halt im Zweifelsfall.
Freilauf hier sogar, ne?
Es sind halt tendenziell, ich meine, es sind halt Leute, auf die du politisch nur wenig Einflussnahme hast, weil sie halt über die Welt verteilt sind und du weißt nicht genau wo und du weißt nicht, wie du genau Einfluss nehmen willst. Also selbst wenn du jetzt sagst, jetzt lass uns mal Bitcoin umstellen auf irgendwas Besseres, ja, kann sein, dass es einfach nicht mehr geht.
Ja, ich habe letztens auch so ein, was ja so ein allgemeines Rätsel ist, warum steigt denn überhaupt der Bitcoin-Wert. Also man muss ja sagen, okay, der Bitcoin-Wert, der schwankt sehr stark, ne? Ja. So hohe Volatilität. I give you that. Aber man muss ja immer sagen, immer wenn der Bitcoin-Wert steigt und dann wieder crasht, ja, crasht er nie wieder auf die ursprüngliche vorherige Wert und auch nie darunter, sondern immer doch deutlich drüber über den Ausgangswert. Also
ja.
Oft dann auch verdoppelt sozusagen. Ne? Mhm. Und das heißt also, der Trend, die Tendenz ist dann doch immer irgendwie tendenziell auch sozusagen geglättet, ist sie aufwärts.
Und, im Augenblick, ja, ja, klar. Hm. Ich glaube, das wird auch noch lange, lange so weitergehen.
Genau, und ich glaube auch, dass es so, lange so weitergeht. Und dann ist es halt sozusagen die Frage, und das ist jetzt eigentlich fast eine ökonomisch-philosophische Frage, wo kommt dieser Wert her? Also was macht das wertvoll? Warum ist es wertvoll? Wie wird dieser Wert generiert? Ja, und es gibt natürlich auch unterschiedlichste Werttheorien in der Geschichte der Philosophie und der Geschichte der Ökonomie. Und ich finde das immer noch ein Mysterium in gewisser Hinsicht. Also wie Wert entsteht und warum Wert zugeschrieben wird. Gleichzeitig, also man kann natürlich jetzt behaupten, okay, bei Bitcoin wird ja gar kein Wert geschaffen. Also es wird ja, niemand hat einen materiellen Vorteil durch Bitcoin, ne? Also, außer, also ich meine, natürlich, der jetzt jenseits von reiner monetärer Finanzspekulation heraus.
Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Also du kannst natürlich mit, wenn du halt so ein Finanznetzwerk auf moderne Technologien umstellst, auf die halt Barrieren abbauen zur Teilnahme, die halt Konkurrenz ermöglichen, die halt vielleicht Effizienzgewinne mit Mitnahme ermöglichen.
Wenn es so wäre, dann würde ich dir
recht
geben.
Also ich meine, bei Ethereum könnte ich mir das sogar vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass es da durchaus Situationen gibt, die einfach, hey, wir können hier irgendwas 100-mal einfacher machen, was wir halt mit klassischem Geld nicht machen könnten, und darum schon allein dadurch, dass wir halt nicht das Geld in die Entwicklung investieren müssen, dadurch können wir viel schneller ausprobieren, können innovativer sein, können Geschäfte aufbauen.
Ja gut,
das ist Realität. Aber ja, daher kommt nicht der Wert von Bitcoin.
Selbst wenn man sagen würde, dass Bitcoin das zu einem gewissen Teil tut, dass es Dinge möglich macht, die vorher nicht möglich waren, ja. Selbst wenn man das zugestehen würde, das passiert in einem so geringen Maße, dass es definitiv nicht reicht, den Wert von Bitcoin zu erklären. So, das kann man auf jeden Fall sagen. Und dann ist aber auch die Sache, dass man halt schnell an den Punkt kommt, und das würde dann ja auch viele Bitcoiner würden das dann ja auch so sagen, dass man Bitcoin weniger betrachten sollte als eine Form von klassischer Währung, also wie eine Fiat-Währung, ne? Also wie Euro oder Dollar, sondern dass man es am ehesten vielleicht mit Gold vergleichen kann. Und bei Gold hat man ja tatsächlich ziemlich augenfällige Parallelen. Also es ist halt sehr aufwendig abzubauen, es ist halt sehr rar. Es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl von Gold auf der Erde. Aber gleichzeitig hat Gold auch praktisch keinen Nutzen. Also es gibt wenige Dinge, es gibt durchaus Dinge, aber es gibt relativ wenige Dinge, in denen Gold tatsächlich in einer sehr dezidiert produktiven Weise eingesetzt wird. Es gibt bestimmte Leitungen, kann man mit Gold machen, wo Gold den richtigen Widerstand hat.
Na, man braucht das in einer Computerindustrie, braucht man schon ein bisschen Gold, aber die Goldreserven
reichen lange
aus.
Genauso wie bei Bitcoin reicht es nicht, den Wert von Gold zu erklären. Ne?
Definitiv nicht.
Und das heißt, aber Gold hat da eben sozusagen so einen traditionellen zugeschriebenen Wert, der halt fast so eine Art von Naturalisierung erfahren hat. Also im Sinne von Leute, also auch gerade so Libertäre, das ist interessant, weisen Gold auch so eine Art von natürlichem Wert zu, als ob das so eine
Ressource von Wert ist.
Als ob es so eine natürliche Ressource von Wert ist. Und auch vor Bitcoin waren viele Libertäre hinterher zu sagen, wir müssen Währungen wieder an Goldstandard orientieren, ne? Weil alles andere ist halt bescheuert so. Und weil nur Gold hat wirklich echten Wert, ja. Mhm. Warum auch immer, ja? So.
Ja, ja.
Also das ist so, aber so der Narrativ, ja. Und aber
das da, ist lustig,
da strukturelle weil ich Ähnlichkeiten hat, also Bitcoin hat tatsächlich strukturelle Ähnlichkeiten mit Gold und macht das halt durchaus Sinn und zeigt auch, dass diese Blase, auch wenn man jetzt sagen wird, das ist eine Blase, nicht unbedingt platzen muss. Denn Gold, die Goldblase ist ja auch nicht geplatzt, ja. Also beziehungsweise natürlich hat Gold auch Berg- und Talfahrten erlebt, keine Frage. Aber es ist halt nie in dem Sinne geplatzt, die Blase, so die Goldblase, ist nie geplatzt so, ja.
Also sind definitiv schon Goldblasen geplatzt, aber es ist halt, es fällt halt nicht auf Null.
Genau.
Es ist halt nicht also so,
es fällt dass halt nie, es fällt, es fällt halt, sagen wir mal so mit Marx war. Gesprochen, es fällt halt nie auf den Gebrauchswert, ja. Gold fällt halt nie auf seinen Gebrauchswert.
Ja, genau. Das ist, also ich, also ich finde das, also mit Gold, habe ich eine Mail von einer Bank bekommen, von so einer kleinen Bank, und dann stand dann im Subject war dann so ein fettes Bild drin, so investieren schon für kleinere Beträge jeden Monat in Gold investieren. So offensichtlich verkloppen die Banken gerade Gold an ihre Kundschaft, und die gleichen Banken werden in wenigen Jahren selbstverständlich ihren Kunden Bitcoins andrehen. Gar keine Frage. Ich meine, es ist ja eine ganze Industrie, es gibt ja so Focus Money. Das ist ja, ich weiß nicht, so hier Stefan Negemeyer oder sowas hat dann auch regelmäßig mal irgendwelche Artikel, die ja so, wo jede zweite Ausgabe darauf ist, warum man unbedingt jetzt ganz dringend in Gold investieren muss und so, warum das jetzt. Und das ist, ich finde das erstaunlich, das ist so ein Landphänomen. Das ist, also so, das war auch irgendeine kleine Kreissparkasse, von der ich da diese Mail gekriegt habe. So in Berlin habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, dass irgendjemand groß in den Goldhandel eingetreten ist, aber ich habe das schon mal, vor ein paar Jahren war ich im Urlaub, wo dann irgendwie auf dem Dorf irgendwelche jetzt hier den Euro einlösen und dafür Gold holen. Und also wo dann plötzlich mit Gold gehandelt wurde, ganz massiv. Und ich glaube, dass das, ja, keine Ahnung, woher kommt das? Das ist eine gute, also ich weiß, meine Tante zum Beispiel, die wollte immer ihren eigenen Boden haben. Die wollte immer ein Grundstück haben, und weil wenn man einen Boden hat, dann kann man auch im Zweifelsfall, wenn es hart auf hart kommt, kann man da auch irgendwas drauf anbauen und so, und dann hat man was Eigenes. Dann kann man Brunnen graben.
Dann kann er auch keiner mehr vertreiben, so, da hat man einfach einen
Ort.
Wo man geplaced ist, so, ja, kann man verstehen, ne? Ja.
Und ich frag mich, ob das mit dem Gold so quasi aus einem ähnlichen, so dieses, man hat Aktien nicht so ganz verstanden und man will aber seinen Wert erhalten. Ich habe bei Bitcoin und so bei diesem ganzen Krypto-Ding habe ich überhaupt das Gefühl, ich habe mich bei Reddit habe ich mich in irgendein Forum reingelesen, das habe ich mir jetzt auch abonniert, und das sind irgendwelche so Krypto-Leute, und das sind, ich sag mal so, es gibt, und das sind zu meiner Überraschung, also so als ich dann mitgekriegt habe, um welche Summen es da geht, man denkt ja immer so, okay, wenn da irgendwelche Bitcoin-Zocker sind oder irgendwelche Krypto-Zocker, dass es da Zehntausende oder Hunderttausende oder Millionen sind, die dann eingesetzt werden, und die gibt's sicherlich auch. Aber die allermeisten Leute, die da von ihren Erfolgen berichten, also einer, der hat geschrieben, dass er, ja, jetzt hat er abkassiert und jetzt hat er 0,07 Ethereum, hat er verkloppt und hat seine ganze Familie davon zum Essen eingeladen, und die haben ihm alle gratuliert, was für ein geiles Geschäft er gemacht hat und so, und wie toll das alles ist und so. Und sind alle ganz neidisch auf seinen riesigen Gewinn. Ich meine, was sind so 0,07 Ethereum wert? $120. Also das ist jetzt keine Summe wegen der, also das sind oft jetzt keine reichen Leute, ganz im Gegenteil, sondern sind eher arme Leute, und ich glaube, es sind so ähnlich, sind viele davon so ähnlich wie diese GameStop-Zocker hier mit dieser GameStop-Aktie-Zocker. Ich glaube, das sind Leute, die intelligent genug sind, um zu wissen, dass man bei Lotterien nur abgezockt wird. Aber die wissen, dass sie ökonomisch komplett abgehängt sind. Das sind Leute, also einer hat das auch regelrecht, also einer hat geschrieben, so, warum er es scheiße findet, dass Elon Musk jetzt da einsteigt, dass der jetzt seine Kohle reinsteckt, so nach dem Motto, jetzt kommen die Milliardäre an, die nehmen uns unser Geld weg, Elon Musk hat.
Als ob das steigert doch total den Wert von.
Nee, aber sozusagen, die werden jetzt die Regeln bestimmen zunehmend, und das halte ich für absolut wahrscheinlich. Und das war doch eigentlich the money for the people sozusagen. Und hat dann auch, ja, und hier, wie viele von uns arbeiten in Minimum Wage Job, also Mindestlohn-Jobs, wie viele von uns müssen zwei Jobs haben? Das sind halt Leute, die halt, so mein Eindruck, sehr, sehr viele, die halt wissen, dass sie im Leben abgehängt sind und dass sie niemals eine Aussicht haben, finanziell irgendwie abgesichert zu werden, und die halt die Hoffnung haben, mit diesem, dass irgendeiner von ihren blöden Kryptowetten abgeht und sie am Ende deutlich besser dastehen als vorher. Dass sie stehen damit wahrscheinlich immer noch nicht besser da als die meisten Durchschnitts- oder etwas Überdurchschnittsverdiener. Und das ist ein Punkt, den ich sehe, weil ich meine, ich verdiene genug, dass wenn ich was investiere, dass dann am Ende auch irgendwann mal was bei rumkommt. Aber wenn du tatsächlich irgendwie nur in der Lage bist, eben maximal ein paar hundert Dollar insgesamt zu investieren, nicht im Monat, sondern insgesamt, dann wirst du halt mit den meisten Anlageformen nichts verdienen können, außer du bist halt bereit zu zocken. Und dann zocken sie eben. Und da sind einige dabei, die mit irgendwelchen Dump-and-Pump-Schemes abgezockt werden, die haargenau wissen, worauf sie, also das sind keine Idioten, das sind einfach nur, das sind Leute, die wissen, das sind Dump-and-Pump-Schemes, so funktioniert das, ich gucke mir an, wie das läuft, dann verstehe ich, also Dump-and-Pump heißt, der Wert einer beliebigen Kryptowährung wird irgendwie künstlich hochgetrieben, das ist
Pump-and-Dump, nicht
Dump-and-Pump. Pump-and-Dump, genau.
Erst super. Pumpen, erzähl, dann dumpen.
Erkläre ich hier großartig die ganze Zeit, wie es funktioniert, der ganzen Welt, dann kriege ich nicht mal den Begriff auf die Reihe. Herzlichen Glückwunsch, Herr von Webel. Genau, also zuerst pumpt man bläst den Wert der Aktie auf oder der Kryptowährung oder was auch immer, und hat sich vorher billig eingedeckt, und dann, wenn es teuer ist und alle investieren, dann,
aber das kann man ja nicht als Einzelperson machen. Da muss man ja schon irgendwo angeschlossen sein an eine größere Struktur, dass gepumpt werden kann.
Genau, und darum geht man halt in so Pump-and-Dump-Channel rein, wo man dann halt, hey, wir machen das jetzt alle zusammen, und darum macht man dann mit, und dann kauft man halt vorher mit ein und so, und es wird dann kurz vorher angesagt, welche Aktien.
Und das, ich habe da letztens kaufen, so einen Artikel gelesen, ich weiß nicht, ob du den auch gelesen hast, mit Tether. Also so
jetzt, lass mich mal kurz fertig erzählen, jetzt wenigstens die Story. Und das Ende der Geschichte war dann halt, naja, das war halt, als ihm gesagt wurde, jetzt musst du kaufen, weil jetzt wollen wir den Preis richtig pumpen, damit es richtig losgeht, da war schon alles vorbei. Das war, er war dann halt der Trottel, der halt diese überhypten Kryptos dann noch gekauft hat, in der Hoffnung, dass sie mehr wert werden, aber sind danach ab, und er hat halt eine Menge Geld damit verloren. Und das, der war halt kein Idiot, der wusste das, aber der ist halt trotzdem drauf reingefallen. Das gibt's halt massenhaft. Und ich verstehe diese Menschen. Ich kann diese Not verstehen. Ich find's schlimm, dass es solche Systeme gibt, die das machen, die das erzwingen. Aber ja, das sind oftmals Menschen, die nicht so sonderlich gute
Aussichten haben. Das ist halt so ein Multi-Level-Marketing-Scheme oder Ponzi-Scheme, wie man so sagt, ne? Irgendwie.
Ja, Bitcoin. Also Bitcoin ist ein Ponzi-Scheme. Das ist halt, man hofft, dass Leute reinstecken das Geld, und auf der anderen Seite die Miner holen es wieder raus, oder wer
auch immer. Und das muss auch immer reingesteckt werden, damit es halt weiter funktioniert.
Sonst muss es zusammenbrechen.
Ja, und aber was ich jetzt nochmal genau, also Pump and Dump, ne? Also das gibt's ja schon öfters und viel so bei Bitcoin. Und was jetzt, wo ich einen längeren Artikel dazu gelesen habe, ich weiß nicht, ob ich das auch nochmal auf die Reihe kriege, es sind alles so komplexe Themen. und es ist immer so ein paar Wochen her, dass ich das so gelesen habe. Aber es gibt halt sozusagen ein Pump-and-Dump-Scheme, das halt relativ groß und populär ist, und das ist eben dieses Ding über Tether. Also Tether ist ja auch so eine Kryptowährung, die aber eben ein sogenannter Stablecoin ist. Das heißt, es ist halt gebunden an den Dollar. Weil es eben ein Stablecoin ist, ist es halt so eine beliebte Einstiegswährung, ja, wo du halt einfach sozusagen 1:1 einen Dollar in Tether umwandeln kannst und dann
eben die Geschichte ist doch eine andere.
Und damit dann eben dann halt wiederum in andere Bitcoin-Währung investierst. Und der Punkt aber, und das ist das, was dieser Artikel dann halt sozusagen gesagt hat, diese Währungsdeckung von Tether auf Dollar, die ist halt rein behauptet, ja, also es gibt halt wirklich, es ist halt super intransparent und im Endeffekt ist das ja so, sozusagen Tether verspricht dir, dass du halt dein Tether immer wiederum auch in Dollar zurückverwandeln kannst, wann immer du einen Dollar in Tether verwandelt hast. Und dass das überhaupt gedeckt ist, dass du halt tatsächlich das tun kannst, das ist halt überhaupt nicht gewährleistet. Also wie das halt normalerweise sein sollte, ne? Also wo du halt, sag ich mal, dann auch wirklich entsprechende Aufsichtsbehörden, bestimmte Nachweise machen musst, bestimmte Transparenzpflichten hast, dass du halt auch wirklich sozusagen eine gewisse Dollarreserve irgendwie da haben musst, damit du halt irgendwie nachweisen kannst, dass du bestimmte Beträge dann halt auch irgendwie wieder umwandeln kannst. Und also die Rückwandlung von Tether in Dollar, die ist halt definitiv nicht gewährleistet. Und im Endeffekt ist das ja sozusagen das Pump-Scheme. Ja? Also Leute kaufen halt Tether, um dann halt irgendwie in Krypto einsteigen zu können. Aber dieses Tether ist überhaupt nicht gedeckt.
Das ist, also, nicht nur das, sondern, also Tether, der Hintergrund ist der, also, ja, das ist ein Stablecoin, die Idee ist halt, wir nehmen deinen Dollar, den du uns gibst, wir geben dir dafür einen Tether und wir versprechen dir hoch und heilig, wir behalten den einen Dollar und wenn du wiederkommst und deinen Tether einlöst, dann kriegst du deinen Dollar wieder. Der Grund, warum man das braucht, warum sollte ich denn eigentlich hingehen und sollte mir einen Tether kaufen und erst dann zu meiner Bank und erst dann daraus einen Bitcoin machen. Der Grund dafür ist, dass halt die meisten Bitcoin-Börsen können keine Dollar annehmen, weil du musst halt in den USA ansässig sein dafür oder halt in irgendeinem Land, was Beziehungen zu den USA hast. Du musst halt dich an ziemlich harte Auflagen halten, wie Know your customer, also du musst halt, du bist quasi in gleichen Regeln unterworfen.
Geldwäschegesetze und so weiter, ja.
Genau, du bist halt bestimmten Regeln unterworfen, die für Banken gelten und die gelten für dich auch. Es gibt andere, es gibt Börsen, die machen das, die gehen durch diesen Zug durch. Ich glaube, Coinbase ist so eine. Die haben diverse Geldhandelslizenzen und sowas von quasi allen US-Bundesstaaten und so und dürfen überall handeln. Da musst du dann aber auch, wenn du bei denen halt irgendwie dir Krypto kaufen willst oder bei denen Konto aufmachen willst, dann musst du halt vorher auch deine ID hochladen. Und Tether hat jetzt dieses Versprechen gemacht, dass du bei ihnen sozusagen Dollar kaufen kannst und trotzdem irgendwie da drum rumkommst, um dieses Know Your Customer. Und das ist halt für sie haben halt am Anfang damit quasi angefangen, dass sie halt mit irgendeiner Bank ein Geschäft gemacht haben. Die haben dann irgendwann davon mit Wind gekommen, okay, ihr verstoßt hier wahrscheinlich gegen irgendwelche Geldwäschegesetze, haben ihnen natürlich sofort das Konto unterm Arsch weggekündigt. Dann haben sie halt das nächste Bankkonto aufgemacht mit der nächsten Bank. Irgendwann ist das dann wieder aufgeflogen. Irgendwann hatten sie halt alle Banken mal mehr oder weniger durch. Also irgendwann wollte halt keiner mehr mit ihnen Geschäfte machen. Und dementsprechend sind die halt immer, immer klebriger und ekliger geworden. Und inzwischen sind sie mit einer Organisation verbandelt namens CCC. Das ist irgendwie Crypto.
Das hört sich schon ziemlich...
Das will man damit
ziemlich ekelhaft an, also
CCC, wow. Ich weiß jetzt nicht, wofür diese Abkürzung gerade steht, also das ist nicht Chaos Computer Club natürlich, das ist irgendwie Crypto Cash,
Ja, genau, das würde ich jetzt auch sagen, ja, das ist nicht CCC, nee, das ist nicht Chaos Computer Club.
Das ist halt ein ziemlich windiger Verein. Da gibt's, die sagen halt auch, die verwalten halt auch das Geld für Tether. Und Tether hat das dann oftmals gar nicht selber. Und das ist dann halt so, dass die irgendwie sagen halt, ja, hier, wir schicken euch einen Kunden vorbei, der überweist euch 100 Dollar, bewahrt das mal auf, das Geld für uns. Okay, machen wir, okay. Und Tether weiß das selber nicht so genau, wie viel Geld da eigentlich bei denen ist. Jetzt gab das mal einen Fall, dass von einem dieser Banken, mit der sie zusammengearbeitet haben, oder dieser Organisation, Banken sind es ja nicht mal mehr, denen sind halt Geldwäsche nachgewiesen oder hat die Staatsanwaltschaft mal eben die Konten eingefroren. Das hatte halt Tether dann für eine gewisse Zeit lang keine Konten. Jetzt ist das ja gerade, ist ja dieses, das haben ja auch die Krypto- und Tether-Freunde haben ja da aufgejubelt, Der Staat New York hatte ermittelt gegen Tether, so wegen Geldwäsche und wegen diverser Gesetzesverstöße. Und jetzt haben gegen eine Zahlung von 18 Millionen hat jetzt die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen eingestellt. Und muss natürlich keine Schuld eingestanden werden, wie das sich das so gehört bei solchen Sachen. Und alle sagen, ja, seht, da ist doch alles gut. Tether musste aber gleichzeitig unterschreiben, dass sie keine Geschäfte mehr mit New Yorkern machen. Was für mich jetzt nicht so klingt, als ob Tether das freiwillig gemacht hätte. Tether hat sich auch dazu verpflichtet, regelmäßig mal ihren Geldstand nachzuweisen, wie viele Assets sie denn tatsächlich haben. Und es geht ganz klar hervor aus der Presseerklärung der Staatsanwaltschaft, dass im Jahr 2017 und im Jahr 2019 Tether wohl keinerlei Deckung hatte für in Form von Dollarn für die entsprechenden Tether. Das heißt also, kann man nur mutmaßen, ob sie das jetzt haben. Theoretisch müssten sie jetzt im Augenblick gerade 35 Milliarden Dollar verwalten in Cash oder Cash-Äquivalenten. Es gibt aber auch starke Vermutungen, dass Tether im Wesentlichen halt, ich meine, es ist halt ideal. Die können halt die Tethers erzeugen. Die haben halt die haben den Daumen auf ihrer eigenen Blockchain und können halt nach
Belieben. Ist halt auch Fiat im Endeffekt, ne?
Sie behaupten, es wäre kein Fiat, weil es halt durch anderes Fiat gedeckt wird und dadurch halt nicht mehr Fiat ist. Aber sie können halt auch, also wenn dadurch, dass sie komplett intransparent sind, können sie halt auch sagen, hier sind mal wieder 4 Millionen Tether, wir haben hier mal wieder 4 Millionen Dollar überwiesen bekommen. Hier, wandel das doch mal schnell in Bitcoin um und können dann quasi Umsätze aus dem Nichts erzeugen. Sie können Bitcoin kaufen mit Tethern, die sie erzeugen, ohne dass es dafür jemals einen Gegenwert gab und damit den Bitcoin-Kurs massiv in die Höhe treiben.
Und damit
theoretisch,
auch wieder Tether, oh Gott, das ist alles eine Krache.
Theoretisch, also oder 80% ungefähr der weltweiten Bitcoin-Käufe geschehen mit Tether.
80%.
Wow. Es gibt Leute, die sagen, naja, das sind die ganzen Anlagefonds und sowas, die jetzt alle kommen. Aber ganz ehrlich, ein Anlagefonds, würde der zu einer windigen Organisation gehen, gegen die Staatsanwaltschaft von New York geht? Oder würden die zu Coinbase gehen, wo sie einen freundlichen Bankberater haben, der sagt, mach mal ein Konto auf, mach ich ein Konto auf, gib mal deine ID, hier hast du meine, alles gut, hier kannst du investieren. Also das ist schon extrem fishy alles.
Ja. Und dann habe ich noch gehört, okay.
Die haben sich eine Bank auf den Cayman Island haben sich eine Bank gekauft. Und also angeblich nicht gekauft, sondern angeblich kooperieren sie nur, aber es gibt so irgendwie wenige Tage nachdem sie diese Bank nicht aufgekauft haben, sondern mit ihr kooperiert, haben sie den CEO rausgeschmissen und haben ihn durch jemanden ersetzt, der ihnen näher ist und sowas. Also es klingt schon alles sehr danach, als ob sie diese Bank gekauft hätten. Und das ist halt jetzt quasi ihre Bank. Und als allererstes haben sie die Regeln geändert, wie die Bank ihre Besitztümer veröffentlicht, nämlich wo sie früher nur gesagt hat, ja, das sind unsere Barreserven, veröffentlicht die Bank jetzt nur, wir haben Barreserven und sonstige Anlagen. Also wenn sie jetzt einen Teil ihres Geldes ausgeben, um dafür dann wieder irgendwelchen Krypto-Scheiß zu kaufen, der möglicherweise nichts wert ist, dann sieht man das jetzt plötzlich auch nicht mehr so deutlich in ihren. Also es ist
Ich habe auch gehört, dass es halt einfach grundsätzlich, nicht nur über Tether, sondern allgemein, auch über die anderen anderen Währungsbörsen oder Kryptobörsen praktisch unmöglich ist, große Summen von Bitcoin wieder rückzuwandeln in normale Währungen.
Das habe ich noch nie probiert, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wie schwer das ist.
Ja, und das ist einer der Gründe, warum sich dieser Bitcoin-Preis auch so hält, weil tatsächlich sozusagen, selbst wenn du sagst, okay, du willst es aussteigen, ja, mit deinen so und so viel, dass du halt nur eine sehr begrenzte Zahl, also diese ganzen Bases, diese ganzen Exchanges, die haben halt irgendwie so ein Limit, was du halt irgendwie dir auszahlen lassen kannst.
Naja, ich meine, auch abgesehen davon, wenn du jetzt sagst, ich steig jetzt aus, wie gesagt, dieses ganze Netzwerk ist auf 7 Transaktionen pro Sekunde begrenzt. wenn jetzt 500.000 Bitcoin-Investoren gleichzeitig einen Panic-Sale machen, die können gar nicht.
Das geht gar nicht. Es gibt keinen
Panic-Sale. Das geht gar nicht. Ja. Das gibt halt einen Stau. Das ist halt, dann sitzt er halt da und kannst du gucken, wie dein Geld im Wert
ist. Es ist wirklich so ein semipermeables Ventil eigentlich, ne? Also es ist halt wirklich so. Ja. Also du kannst eigentlich nur aufpumpen.
Ja, das ist, ja, und dieses, was du vorhin meintest, so mit wie entsteht Wert, ne? Der Wert entsteht, würde ich sagen, dadurch, dass die Leute glauben, dass die Leute an einen glauben, an einen Wert glauben, den es für sie hat.
Genau, genau. Also das ist eine gute Story. Und das ist halt sozusagen Erwartung beziehungsweise Vertrauen, das halt irgendwie in die in das System gesteckt wird. Und wenn halt viele Leute vertrauen und erwarten, dann wird das halt andere Leute dazu animieren, zu vertrauen und zu erwarten. Und ja.
Naja, es ist auch dieses Narrativ, was ja auch von den, jetzt sag ich mal den Begriff Narrativ, heute ist es schon gekommen, das von den Krypto-Anhängern verkauft wird, ist ja auch immer dieses, also das Erste, was dir jeder Krypto-Fanboy an den Kopf wirft, wenn er nicht mehr weiter weiß, ist have fun staying poor.
Ja, genau. Das ist geil. Habe ich schon so oft gehört. Das ist geil.
Das ist so, wie und, oft mir und das.
Ja, ich habe fun staying poor. Danke.
Aber es ist halt dieses, ja, du bleibst halt arm. Naja, wir werden alle reich, du bleibst arm. Und es ist halt diese ständige Erzählung davon, dass halt die Chance besteht, dass das Ganze explodiert und dass du unfassbar reich wirst. Und was ist, wenn du nicht unfassbar, naja, dann, was ist, wenn es nicht klappt? Naja, dann hast du halt ein paar hundert verloren. Ach, egal, wie wichtig ist es schon. Und insofern ist es schon, hat schon was von einer Lotterie. Also, weil, Ich habe neulich so ein half as interesting Video gesehen zu dem Thema, dass halt Leute, wenn du halt jemanden sagst, möchtest du $5 haben oder ich gebe dir $5 oder du kriegst eine 80%ige Wahrscheinlichkeit auf $6.50, was nimmst du? Sagen die meisten Leute $5. Wenn du aber den gleichen Leuten sagst, ich gebe dir $5 oder eine 2%ige Chance auf $100, ich habe die Mathematik jetzt gerade nicht im Kopf, dann sind plötzlich viel mehr Leute bereit zu sagen, ah, okay, dann spiele ich. $100 sind doch, also ja, scheiße, dann habe ich zwar, wahrscheinlich kriege ich wahrscheinlich gar nichts, aber hey, die Chance auf $500. Auch wenn die die Chancen absolut gleich sind, weil wir halt so gepolt sind, dass wir halt, wenn wir schon ein Risiko eingehen, dann muss es sich wenigstens lohnen. Und wir wählen im Zweifelsfall immer das Aufregende, sehr Unwahrscheinliche als die spannende relative Sicherheit. Und ich meine, du könntest jetzt dein Geld nehmen und in relativ langweilige Anlagefonds, Indexfonds investieren, wo es halt langsam und stetig vor sich hin wächst und hin und wieder auch mal zusammenfällt und dann wieder wächst und so. Oder du kannst halt was Aufregendes machen und kannst halt in Krypto investieren, wo halt wahrscheinlich bist du alles los, aber es kann auch sein, dass es sich verhundertfacht. Ja. Und dann sind aus deinen $100 plötzlich 10.000 geworden. Und schwuppdiwupp.
Und ich muss ja einfach mal sagen, ich habe ja 2011 meinen ersten Blogpost über Bitcoin geschrieben. Und ja, da habe ich halt geschrieben, ja, das ist ein spannendes Projekt. Interessant. Wird es, wenn es irgendwie über 1 Milliarde Umsatz kommt, da das Ding aber halt von vornherein begrenzt ist, wird es eine deflationäre Währung sein. Das heißt, sie wird auf jeden Fall im Wert steigen. Damals war der Bitcoin-Preis noch unter $1, also unter 1 Euro auch.
Nee, irgendjemand hat mir das jetzt gerade, ich habe nämlich auch 2011 das erste Mal über Bitcoin berichtet und irgendjemand, ich habe mich wie gesagt auf Twitter mit irgendwelchen Leuten rumgeprügelt und irgendjemand hat davon dann rausgesucht, wann ich denn mal über Bitcoin geschrieben habe, das ist ja schon 2011 und die hatte, oh, damals hat ein Bitcoin kaum mehr als $10 gekostet.
Nee, also wirklich, also
ich habe... Das war der Preis, den der rausgesucht hatte, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er auch nach... Obwohl, also, ich weiß nicht.
Also an
dem... Einige von denen haben sich im Nachhinein noch als sehr, sehr recherchefaul herausgestellt.
Also ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall zu einem einem Zeitpunkt gemacht habe, wo es unter einen Dollar war. Oder ungefähr ungefähr bei einem Euro oder so. Yes, und also ich weiß noch, es gibt dann noch so ein Tweet, der ging, so ein Tweet-Screenshot, der ging letztens rum, irgendwie mit so einem Typen, der 2013 oder so sich darüber beschwert hat, dass er seine für 0,6 Dollar gekauften Bitcoins, irgendwie Hunderte, ja, irgendwie bei schon 2 Dollar irgendwas rausgehauen hat und sich jetzt ärgert, weil die jetzt schon bei 6 Dollar sind oder sowas.
Also, wir können ja. Ich meine, dass dieses Spielchen, aber ja, genau solche Gedanken sind, die es halt, die's halt die Leute rumtreiben.
Ja,
so, dieser Gedanke. Und ich meine, stell dir vor, die gleiche Geschichte. Die Geschichte, die immer erzählt wird in diesen Foren, ist, wir stehen ganz am Anfang. Noch wissen die meisten Leute gar nicht, dass Bitcoin überhaupt existiert. Wenn die erstmal alle davon erfahren, dass Bitcoin überhaupt existiert, dann wird's richtig abgehen. Und noch stehen wir ganz am Anfang, dass die Geschichte hat erst angefangen. Und natürlich ist das, was immer mitschwingt, ist, wenn die alle davon erfahren, dann werden sie auch viel mehr, dann wird das Geld auch viel mehr wert. Irgendjemand hat gesagt, erst 20% aller Amerikaner besitzen Bitcoin. Wo ich mir denke, so 20% schon.
20%?
Also zum einen hätte ich gerne mal für diese Statistik irgendeine Form von Beleg, weil ich weiß jetzt, und zum zweiten, 20%, da ist die Sättigung nicht mehr allzu weit weg.
Sollte man meinen, ja.
Also klar, die gleichen Leute, die schon welche haben, können dann sich immer noch mehr kaufen. Aber also ewig geht dieses Spiel nicht mehr, wenn diese Zahlen tatsächlich stimmen. Ja, das ist, glaube ich, und daher kommt der Wert. Der Wert ist der gleiche wie bei einem Lotto-Ticket. Vielleicht, wobei die Leute halt wissen, dass sie bei einem Lotto, also jeder weiß.
Aber die Lottoziehung ist halt irgendwann und dann hast du halt verloren oder du hast nicht verloren. Und das ist halt bei Bitcoin ja nie der Fall.
Die Leute wissen, dass eine Lotterie, dass man immer weniger ausgeschüttet bekommt, als man am Anfang reingesteckt hat. Also dass halt, dass die halt weniger Geld auszahlen, als sie am Anfang reingesteckt haben. Wohingegen bei diesen ganzen Krypto, da sind ja Leute wirklich reich mit geworden schon. Also im Endeffekt wird trotzdem weniger ausgeschüttet, als reingesteckt worden ist, aber es ist halt es hat ein sehr langfristiges Lotto-Ticket.
Ja. Ich würde auch sagen, ich glaube, Bitcoin ist auch selber nur Symptom einer viel grundlegenderen Krise, kann man sagen, vielleicht des Kapitalismus oder so. Sollten wir vielleicht auch mal ganz kurz auf die GameStop-Geschichte auch eingehen. Mhm. Weil ich finde, dass da gibt es auch durchaus einige Parallelen. Ne? Also ja, das hattest du ja auch schon angedeutet. Also jetzt gibt es halt einfach sozusagen jetzt diesen Run auf Aktien, der jetzt eben durch solche neuen Plattformen wie zum Beispiel Robinhood und andere ähnliche Plattformen angestoßen worden ist und es gibt dann ja auch diese Narrative von wegen, wir haben jetzt die Pandemie und Leute sitzen halt zu Hause, haben nichts Besseres zu tun. Gleichzeitig sparen sie wahrscheinlich auch ein bisschen Geld, weil sie halt nicht mehr in Restaurants gehen und nicht mehr irgendwie ihr Geld sonst wo ausgeben, während sie Homeoffice machen, sondern haben da jetzt irgendwie so ein bisschen Spielgeld über und die packen das jetzt halt einfach irgendwie in den Finanzmarkt und damit spekulieren die jetzt einfach rum, stecken es in Krypto und eben irgendwie zum Beispiel in GameStop-Aktien irgendwie, weil sie dort in diesem Reddit-Forum gelesen haben, dass das jetzt irgendwie total abgeht und Heidewitzka und so weiter und so fort. Das Ganze reiht sich aber natürlich auch ein in ein, sag ich mal, viel längerfristiges, größeres Narrativ, das wir halt schon länger beobachten und das halt zum Beispiel auch ein Treiber der Immobilienpreise ist, ne? Also wir haben momentan ja schon seit Jahren ein eine Niedrigzinspolitik sowohl in den USA als auch in Europa als auch in verschiedenen anderen Teilen der Welt, wo es relativ günstig oder super günstig eigentlich ist, sich Kapital zu leihen an den Kapitalmärkten, bei den Zentralbanken und so weiter. Wo dieses Geld aber gleichzeitig nach Renditemöglichkeiten sucht. Also diese Geldflüsse, die momentan überall herumschwirren, die nach Renditemöglichkeiten suchen. Wir haben eigentlich sozusagen ein Überangebot von Kapital, das nicht wirklich fündig wird, wo es sich investieren kann, um auf eine mehr oder weniger sichere Art und Weise in Zukunft halt bestimmte Renditen abzuwerfen. Ne? Also das war vielleicht in der alten Form des Kapitalismus, wie wir ihn kannten, halt irgendwie einfacher. Wir hatten halt irgendwie Unternehmen, die hatten eine bestimmte Produktivität, die konnte man halt einigermaßen ermessen, die konnte man auch in gewisser Hinsicht abschätzen. Man konnte gucken, irgendwie was werden da für Produktionsanlagen gebaut, wie wird da investiert, wie ist die Marktentwicklung. Und irgendwie war das wahrscheinlich auch irgendwie auch alles so ein bisschen abschätzbarer, und heutzutage wirkt alles viel volatiler. Also wir haben wahnsinnig große Umbrüche, ne? Also wir hatten das gerade schon besprochen, irgendwie wie sich jetzt beispielsweise die Automobilindustrie transformiert. Wir sehen Transformationen auf den Energiemärkten, wir sehen Transformationen auf verschiedenen anderen Märkten. Wir haben dann plötzlich neue Player, wie eben zum Beispiel Bitcoin, aber natürlich auch die gesamte IT-Industrie, die halt momentan immer noch der Garant war für die wenigen Orte, an denen große, Investitions-Return on Investment garantiert wurden, ne? Irgendwie, wenn man sein Geld in Tech investiert hatte, dann hatte man halt immer noch irgendwie wirklich gute Renditen. Aber ansonsten, ja, es ist eigentlich relativ schwierig, und gleichzeitig hat man dann irgendwie diese Immobilienblase, wo halt, also ich nenne das jetzt einfach mal Blase, und ich glaube dass es eine Blase ist, wo halt in den letzten Jahren wahnsinnig viel Geld reingeflossen ist in Immobilien, die halt gar nicht mehr, das muss man auch sagen, zum Beispiel in Berlin, auch durch die Mietpreisbremse und andere und den Mietendeckel, diese Immobilien, die man sich jetzt hier kaufen kann in Berlin, die sind never ever jemals rentabel, wenn man die jetzt vermieten würde. Ne? Also das sind ja häufig natürlich auch Leute, die das für die Eigennutzung erwerben. Aber wenn man das jetzt so, sag ich mal, mit den momentanen Preisen vermieten würde, würde man niemals das Geld wieder reinholen, das man da irgendwie investiert hat. Das sind ja teilweise mittlerweile 500.000 Euro, die man da in für eine, sag ich mal, sehr bescheidene Wohnung investieren muss. Und wo man dann halt irgendwie, keine Ahnung. Also
wir gucken uns ja um nach Immobilien, und wenn du was für 500.000 hast, dann her damit. Das ist das ist wirklich, ja.
Ja, also ich sag mal so, ich kenne halt noch Leute, die halt für 500.000 gekauft haben. Das ist jetzt aber auch schon wieder 3 Jahre her.
Ja, ja, das damals ging das vielleicht noch, ja. Aber jetzt.
Ich meine, das muss man sich ja überlegen. Ne? Also vor 3 Jahren konnte man noch für 500.000 kaufen. Ich weiß noch, hier ein Kumpel von mir, der hat halt 2010 gekauft. Der hat halt richtig krasse, geile Wohnungen noch damals für unter 100.000 gekauft. Ne?
Herzlichen Glückwunsch.
Das explodiert gerade überall. Und deswegen würde ich auch sagen, solche Sachen wie Bitcoin, aber auch eben diese GameStop-Geschichten, das sind alles so Symptome eines insgesamt komplett außer Rand und Band geratenen Finanzkapitalismus.
Naja, also jetzt wieder widersprechen wir uns gerade relativ direkt, weil ich habe vorhin gesagt, dass es bei dieser GameStop-Sache, und ich glaube, das waren auch sehr, sehr viele dabei. Ich meine, die Fonds und sowas haben sich natürlich auch doof und dämlich verdient daran. Also einige, die nicht dran pleite gegangen sind. Aber das waren schon kleine Zocker, die das gemacht haben. Das ist schon es gibt halt diese.
Das widerspricht sich ja gar nicht, ne? Also.
Naja, aber es sind arme Leute. Tendenziell
arme, arme Leute, Leute, also zumindest halt keine keine Großinvestoren.
Also tatsächlich also man, teilweise man Leute,
von Retail, die Retail-Investors und so.
Ne? Ja, also es sind relativ viele. Also es gibt wohl viele, die sagen, dass jetzt gerade auch dieses ganze GameStop und dieses Krypto kommt daher. Die Leute sitzen zu Hause, ja. Sie haben nichts zu tun.
Das hatte ich schon.
Wegen Corona. Sie haben Geldprobleme wegen Corona. Und sie probieren darum ein bisschen zu zocken. Und diese Stories von den Leuten, die es damit schaffen, halt mit ein bisschen Krypto-Gezocke, ihre Schulden, die sie aufnehmen mussten, weil sie keinen Job hatten, wieder zurückzuzahlen und dergleichen mehr, gibt's auch echt einige. Und man muss sich halt um da ein bisschen Erfolg zu haben, muss man sich tatsächlich sehr, sehr gut reinlesen. Und das sind Leute, die teilweise tatsächlich ihre diese Schecks, die es jetzt hin und wieder mal gibt, diese 2000 Dollar oder sowas, die du vom Staat kriegst dafür, sozusagen diese Support-Checks hier, Corona für den jeder kriegt, die werden direkt in irgendwie sowas. Weil mit den 2000 Dollar, ja okay, damit kann ich vielleicht die Mieten für die letzten 2 Monate zurückzahlen, aber nicht für das letzte halbe Jahr, was ich schulde. Also investiere ich die Kohle lieber, hoffe drauf, dass ich Glück habe und dann wird es schon funktionieren und dann kann ich vielleicht meine ganzen Schulden zurückzahlen oder sowas. Das scheint relativ weit verbreitet zu sein. Aber ja, ich glaube, diese Geschichte von, es gibt Leute, also es gibt, wir haben ein so konzentriertes Geld inzwischen, also dass das Kapital bei so wenigen und der Reichtum bei so wenigen Leuten konzentriert ist, dass diese Leute halt nicht mehr wissen, worin sie überhaupt noch investieren sollen, weil es halt keine interessanten Investitionen mehr gibt. Wohingegen die Leute, die halt mit diesem Geld sehr wohl was anfangen könnten und ihnen Konsum stecken könnten und dafür sorgen können, dass die Wirtschaft wieder angekurbelt wird und dass wieder Unternehmen entstehen, die mit diesem Geld die Gewinne produzieren könnten, die haben halt einfach nicht das Geld dafür. Und das ist Bitcoin wird daran nichts verbessern. Das wird es nur schlimmer machen. Aber
ja. Und ich glaube, ich frage mich halt, wo das halt alles hingeht. Also ich meine, das sind jetzt alles so auch aufgepumpte Investitionsmöglichkeiten, die aus einem Mangel an alternativen Investitionsmöglichkeiten eigentlich entstanden sind, die aber halt nichts Produktives mehr in der Gesellschaft vollziehen. Ne? Also da passiert ja nichts, was irgendjemandem irgendeinen Wert schafft, der ihm irgendwas wert ist und so. Und
wir haben auch, also gerade Digitalisierung hat auch gigantische Rentabilitierungs, also dass halt Sachen effizienter geworden sind und dadurch billiger geworden sind. Ich meine, so die ganzen, das Finanzwesen zum Beispiel, das hat es ja einmal komplett umgewirbelt.
Das ich weiß nicht, wo das effizienter geworden ist, ehrlich gesagt. Also ich habe das Gefühl, dass es eher viel mehr Mitesser gibt, die jetzt noch irgendwie an verschiedensten Stellen irgendwie was ablurken.
Wann warst du das letzte Mal in einer Bank, um irgendwie Geld zu überweisen oder dich beraten zu lassen oder irgendwie Geld abzuhoben oder einzuzahlen oder Kontoauszüge zu holen oder sowas? Die haben da schon relativ früh angefangen, das Ganze zu
machen. Die haben ein bisschen Personal eingespart, ja, keine Frage.
Sie haben Personal eingespart, sie haben Geschäfte, sie haben Filialen eingespart. Ja, klar. Das sind die einzigen Kosten, die sie haben. Und Banken, die halt sowas wie N26, die halt so eine rein digitale Bank sind, das geht halt durch die Decke. Ich meine, es gab einen Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, da war N26 ein Viertel so viel wert wie die Deutsche Bank. Und das ist jetzt 10 Jahre her oder 15 Jahre, da war die Deutsche Bank, das ist auch Schuld der Deutschen Bank. Die haben halt auch einfach gigantische Skandale gehabt und gigantisch Geld verloren und so weiter und so fort. Also ist jetzt nicht so einseitig. Aber waren die Letzten, die noch Trump Geld geliehen haben. Aber das ist so ein Bereich. Ich meine, dieses bei Amazon einkaufen, was der Gedanke ist so weit weg. Also ich habe neulich eine sowas Simples wie eine Schuhbürste gebraucht. Und dann habe ich halt, wir haben gar keine Schuhbürste. Ah, wir bräuchten mal eine Schuhbürste. Amazon, klack, Schuhbürste, 3,50 €, zack, bestellt. Kann man vergessen. Ich habe, also wie so Sachen einfach, wo man früher musste man dafür, ah, ich brauche eine Schuhbürste, wo ist denn der nächste Schuster? Vielleicht gab es noch einen Schuster in der Nähe, bei dem man hätte eine Schuhbürste kaufen können, vielleicht auch nicht, vielleicht musste ich zum Kaufhaus fahren, hätte ich wegen einer dummen Schuhbürste irgendwie zum Alex fahren müssen, da in ein Geschäft gehen müssen, eine Schuhbürste mir aussuchen, wären 2 Stunden weg gewesen. Sowas wie Essensbestellung hier, Volt und Konsorten, sowas wie Carsharing, es gab schon vor dem Internet Carsharing, da musste man halt irgendwo anrufen, musste sagen, dann und dann, an dem Tag hätte ich gern das Auto, und dann ist man da hingegangen, hat einen Schlüssel abgeholt, konnte den dann rausholen, ist dann hin, musste das dann wieder rechtzeitig zurückgeben, ansonsten muss man eine Telefonnummer ausgehen. Die hatten da irgendein Callcenter, was nichts anderes gemacht hat, als diese ganzen Bestellungen aufzunehmen. Heute nimmst du eine App, guckst drauf, gehst hin, holst dir das scheiß Auto.
Es gibt da durchaus einige Effizienzgewinne, das will ich überhaupt nicht bestreiten.
Gigantische.
Aber wenn du auf der anderen Seite, gibt es dann halt auch solche Sachen wie die Subprime Attention Bubble, ne? Also es gibt ja dieses Buch von Tim Wong, wie heißt es, glaube ich, das Subprime Attention irgendwas, keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Der halt sozusagen so diesen ganzen Werbemarkt, den ganzen Online-Werbemarkt. Also kurze Anekdote. Der Uber wurde 2017 darauf hingewiesen, dass von diesen Sleeping Giants, die kennst du wahrscheinlich, so. Diese NGO, die guckt halt immer, welche Unternehmen werben eigentlich so bei Right-Wing-Media-Sites, okay, ne, irgendwie und geben denen dann sozusagen Bescheid. Die haben halt festgestellt, dass Uber ziemlich viel Bannerwerbung auf Breitbart schaltet, so. Und dann haben sie halt 2017 halt Uber Bescheid gegeben, hier, pass mal auf, eure Werbung läuft halt hier auf Breitbart und auf anderen Right-Wing-Media und das haben die ja meistens gar nicht unter Kontrolle. Das sind ja irgendwelche Werbeagenturen oder Werbenetzwerke, die das halt für die machen. Und Uber hat daraufhin halt diese Werbung gestoppt in Höhe von 15 Millionen Dollar. Mhm. Und daraufhin haben sie dann halt evaluiert, was haben diese Einsparung von 15 Millionen Dollar an Werbung, macht das irgendwie einen Unterschied auf den Umsatz und auf die Anzahl der Fahrten? Und tatsächlich war kein Unterschied da. Mhm. Und dann haben sie halt gesagt, okay, dann gucken wir mal weiter und haben halt einfach mal 2 Drittel ihres gesamten Online-Werbebudgets geslasht. 150 Millionen. Haben sie einfach mal nicht investiert. Haben dann geguckt, oh, hat immer noch keine Auswirkung. Also null. Keine messbaren Auswirkungen. Und jetzt verklagen sie diese Ad-Networks auf Fraud-Geschichten.
Ja, also das ist Big Fraud und so.
Es gibt viele solche Beispiele. Viele, ja, wirklich, ja. Sehr, sehr viele. Also eBay hat 2013 schon mal einfach testweise auf Initiative eines Ökonomen, der sie mal dazu bewegt hat, halt einfach mal ihre komplette Google-Ads-Werbung einfach mal eingestellt. Mhm. Ja, die sie halt sonst immer gestaltet haben. Und haben auch keinen Unterschied festgestellt. Also null. Zero. Und diese gesamte Werbegeschichte ist halt ein einziger riesengroßer Fraud.
Und das ist ganz massiv. Das ist ja auch, ich meine, diese Werbebanner, die irgendwie, die uns tracken die ganze Zeit über Jahre, die tracken auch uns. Aber ein ganz wesentlicher Teil davon ist auch, dass so ein Werbebanner, während er ausgespielt wird, also die zum Beispiel gucken teilweise die Werbebanner, welche anderen Geräte sind noch in deinem Netzwerk unterwegs. Und das geht auch sehr stark darum zu gucken, bin ich jetzt gerade in irgendeiner Clickfarm und eigentlich ist das eine Fraud-Werbeanzeige, die ich gerade reinrenne, weil es quasi unmöglich ist, das festzustellen und darum probieren sie es auf diese Arten und Weise herauszuführen. Ja, das ist klar, das ist
es ist unglaublich und dieser Wong, der sagt halt irgendwie, das ist halt eine Blase, die wird halt platzen. Das ist halt die Intention Supreme Bubble, ja, irgendwie ähnlich wie die Mortgage Supreme Bubble 2007. Und ja, also Also ich sehe da halt auch eine ganze Menge Quatsch einfach. Also so ganz, ganz kurz Side Note, so viel zum Surveillance Capitalism, ja. Der halt uns alle manipuliert, wie wir. Also wer die
zu. Na klar manipuliert er uns. Ich meine, das ist, ich glaube, der Sinn von Werbung ist es, einen zu manipulieren. Das ist der ganze Punkt dabei.
Nur es ist nicht wahnsinnig effektiv.
Es ist, es kann halt nicht beliebig effizient sein, außer sie verkaufen Heroin. Also das ist, oder verschenken es erstmal und verkaufen es danach. Das, du kannst halt nur so und so viel Geld ausgeben. Und wenn du nicht mehr hast, dann stumpfst du halt ab gegen die Werbung. Das ist natürlich auch ganz, ganz normal.
Ja, Menschen stumpfen ab gegen Werbung. Das ist einfach ein psychologisch erwiesener Fakt.
Was man hat ja gar keine andere Wahl. Was will man denn machen? Ja. Man kann ja nicht alles kaufen. Also ich meine,
also du vielleicht schon, aber
ich kaufe auch alles, aber dann ist ja auch alles weg. Also das
Kann ich ja praktisch nichts mehr kaufen.
Genau.
Ist ja nichts mehr übrig.
Ja, dann schon ist die Werbung totaler Quatsch für dich. Nein, also es ist, aber das ist, was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Alles, ja, aber es ist, ich meine, bei Fernsehwerbung und Zeitungswerbung und so,
es
so
ist dieses, ähnlich,
da ist es halt anders genauso schlimm, glaube ich.
Irgendjemand hat das mal so schön gesagt, irgendwie, ich weiß, dass 50% meiner Werbeeinnahmen, Ausgaben, die ich für Werbung mache, dass die aus dem Fenster rausgeschmissen sind. Ich weiß nur nicht, welche 50%.
Genau, ich glaube, ich bilde mir ein, das war Henry Ford, aber ich glaube, Henry Ford werden so viele Sachen zugesprochen. Ja, das ist so, klar, man weiß es halt nicht, ne? Ich meine, sind halt schöne Geschichten, auf denen die Leute dann irgendwas aufbauen und dann irgendwelche irgendwas erzählen. Ach ja. Aber ja, also wenn ihr unbedingt in Bitcoin investieren müsst, dann macht es nicht über Tether, sondern macht das über irgendjemand anderen. Besser noch, investiert nicht in Bitcoin.
Investiert in mich.
Investiert in Michi.
Investiert
er hat jetzt schon einen Doktor, vielleicht hat er bald einen zweiten oder einen dritten oder einen vierten und dann könnte
investiert in wem er. Investiert in, wir müssen reden.
Ja, wie macht man das denn? Was müsste man denn jetzt machen?
Wir haben doch noch immer noch den Donate-Button da.
Wir haben immer noch den Donate-Button, genau. Auf unserer Webseite wir.müssenreden.de ist nämlich ein Donate-Button. Ja. Und dann landet das auf Michis PayPal-Konto.
Dann könnt ihr auf mein PayPal-Konto könnt ihr einzahlen und da kriegt ihr dann zwar kein Return on Investment, außer neue Folgen. Und wenn ihr Spaß an diesem Podcast habt, wenn zwei Dudes irgendwie über Dinge reden, an die sie sich nur so halb erinnern von Artikeln, die sie vor Wochen mal gelesen haben,
Ihr produziert so schönes, selber an die Stirnschlagpotenzial wie wir.
Genau.
Oh Gott, die Trottel schon wieder.
Und vielleicht schaffen wir es ja, unsere Videos auch mal zu dingsten und dann irgendwie YouTube das zu machen. Mal gucken.
OCB, oder wie heißt das? Ja, vielleicht, dann können wir auch YouTube live machen oder Facebook live.
Kann man das von hier aus machen?
Ich meine, andere kriegen es auch hin, oder? Muss gehen.
Also man müsste ja irgendwie so eine Feed-URL dann irgendwie raushauen, irgendwie, keine Ahnung.
Also ich kenne eine Software, also es gibt eine Open-Source-Software, die heißt OCB, damit kann man sich so fancy, halbprofessionelle Screens zusammenstellen aus beliebig vielen Kameraperspektiven. Ich weiß nicht, ob man das mit Zencaster zusammenkriegt oder wie man das dann remote macht, aber da gibt es garantiert irgendwelche praktischen Tutorials und jetzt, wo du schnelles Internet hast. Ich wollte das ehrlich gesagt schon, hab schon mehrfach darüber nachgedacht, das anzugehen mal. Und ist dann immer ein bisschen daran gescheitert, dass ich, dass deine Internetverbindung meistens scheiße ist und gerade so für Audio reicht. Aber
mittlerweile, ich finde, mittlerweile habe ich das geilste Equipment. Das geht hier gar nicht mehr hier. Das ist
einfach ja, geil. Ja, ich werde
einfach alles geil.
Ganz neidisch. Alles. Ja, stimmt. Was hast du? Ein Gigabit Internet?
Ein Gigabit-Internet. Ich habe ein MacBook Air mit M1-Prozessor. dazu ein H6 Zoom und ein Biodynamics da dran und das Ganze sozusagen auch noch über, nicht über WLAN, sondern über Netzwerk direkt verbunden. Also eigentlich ist gerade, also beste Produktionsbedingungen.
Ja.
Und dazu noch eine schöne Wohnung, in der man sich repräsentativ in einen Sessel flitzen kann.
Müssen wir noch ein bisschen Studio-Deko kaufen? Ich hab hier so einen schönen Farbenhintergrund. Wir haben irgendwann mal, als Corona einschlug, haben wir mal Wohnungswohnzimmer-Deko gekauft. Hier so ein bisschen Pflanzen im Zimmer.
Ich will es auch tatsächlich Pflanzen kaufen. Ich habe jetzt so viel Licht hier in dieser Wohnung. Ja, mal ohne Scheiß. Ich muss
auch wieder mal ein bisschen Schatten schaffen.
Da kann man echt mal hier so richtig schön Pflanzen dingsen.
Pflanzen dingsen. Dings mal Pflanzen. Aber dann lass uns doch mal hier unseren vor sich hin plabbern, langsam mal dem Ende entgegenkommen. Du hast dein Wein auch schon fast leer, sehe ich. Und
genau.
Lieber das Ganze mal auf ein andermal verschieben und beim nächsten Mal weitermachen, wenn wir. Ich wollte eigentlich viel härter über Bitcoin ranten.
Viel härter, ne?
Ja, das geht besser.
Ich würde sagen, Bitcoin ist der Nagel zum Sarg der Welt und der Menschheit.
So, ja, aber das halt mit Fakten unterlegen.
Reicht das?
Weißt du, so halt so ein Fakten hinterlegen. Ich habe neulich The Big Short geguckt. Ich weiß nicht, kennst du den Film? The Big Short.
Also The Big Short, also über die Finanzkrise, ja, den habe ich gesehen.
Genau, über die Finanzkrise. Ziemlich sehenswerter ziemlich Film halt. Film, ja. Der es auch erklärt, wie es funktioniert, wie das damals eigentlich, wie die das gemacht haben.
Ich dachte eben, dass es wirklich The Bit Short gibt, wo sozusagen so das Gleiche über Bitcoin.
Ach, das Gleiche nochmal mit Bitcoin. Ja, das sind noch ein paar Jahre.
Das fehlt.
Falls es dann noch einen Planeten gibt, dann kann man vielleicht diesen Film dann
drehen. Im Endeffekt, ja, das kann man eigentlich sagen, ne? Also, wenn man Bitcoin kauft, dann shortet man Menschheit.
Dann shortet man Planet. Ach ja.
Ist ja so, ne? Also dann shortet man Zukunft der Menschheit.
Dann, das kann man allerdings auch mit einem Porsche sehr gut machen. Allerdings ist das ROI, dann das Return of Investment wahrscheinlich ein bisschen schlechter.
Ich würde sagen, mit Bitcoin kann man das sehr effektiv machen. Man kann auf jeden Fall die Zukunft der Menschheit kann man auf jeden Fall gut shorten mit Bitcoin.
Das stimmt. Es gibt wenig
Möglichkeiten. Also shorten im wahrsten Sinne des Wortes.
Ach ja. Na gut. Ich sag mal, short the planet. Bis zum nächsten Mal. Klick, klack und tschüss.